I'm not in the studio right now, and everybody in my world thinks I'm crazy.
What's going on? You need another album out. The time is running out. You have a window, a certain window to make music.
For a little while, I listened to that, and I was like in the studio working real hard, trying to get it done. And you know, music was created, but it wasn't my best. And it wasn't my best because there was no substance. And there was no substance because there was no experience. I'd gone from the studio to the stage, back into the studio again. And the only reason why The Miseducation was the album it was because of a myriad of experiences that took place before the production part, before the creation. I can't create and not live.
Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Welcome back to the No-No MVP Podcast. Wie immer dreht sich alles um Musik, Video und Produktion. Heute mit the most valuable person von unserer Episode, Taye Lame. Und da geht es eigentlich schon los, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das richtig ausgesprochen habe.
Und du bist nicht die einzige Person.
Das kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr cool, dass du da bist, auf jeden Fall.
Redet. Ich höre euch einfach zu. Ja.
Der Boy Video Films natürlich
auch am Start.
Auch da. Wir sitzen hier alle in.
Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich muss erstmal ein bisschen Tee trinken. Der ist übelst heiß, deswegen, ey, let's go.
Der muss erstmal abkühlen, genau. Wie immer bei mir im kleinen, aber feinen Studio. Die Lichter sind etwas gedimmt heute. Wir haben schon leicht weihnachtliche Stimmung, kann man fast sagen. Und das Intro zur heutigen Folge kam von einer Person. Ich weiß nicht, habt ihr sie an der Stimme erkannt sogar?
Yes.
Yes, you did. Und wer war's?
The Miss Lauryn Hill.
Oh, yes. Eine Künstlerin, die ich schon ultra lange feier, verfolge, wie auch immer. Im Prinzip eigentlich ja schon so knapp vor unserer Zeit durchgestartet, würde ich behaupten. Da waren wir alle noch relativ klein. Und sie droppt so ein bisschen eine Art Weisheit, die ich schon zitiert habe. Ich glaube, das war eine oder zwei Folgen zurück, wo es darum geht, dass man irgendwie nicht wirklich kreativ sein kann, wenn man nicht Experience und Erfahrung im normalen Leben sammelt, um die dann auch in irgendwas Kreatives umwandeln zu können. Ne? Bei ihr ist die Situation natürlich ein bisschen extremer, da spricht sie von diesem ganzen Studioauftritt immer wieder und gar nicht mehr Zeit haben, um zu leben. Genau, gerne ein paar Gedanken dazu. Ich relate auf jeden Fall sehr, auch wenn ich nicht so oft auf der Bühne stehe.
Zur ersten Frage noch, meine ich. Taye Lame.
Schon, ne? Verdammt,
ja. Scheiße. Aber du hast ja Taye, du hast ja eigentlich alles gemacht, was ja, möglich ist. Deswegen.
Taye Lame. Okay.
Genau. Ja, aber hey, ich kann es ja nicht oft genug sagen, damit Leute es dann auch wissen. Also von daher gar kein Problem. Und ja, ich kannte tatsächlich das Zitat auch. Ist mir irgendwie auch schon mal in die Timeline gespült worden. Und sehr wahr alles. Und ich habe auch das Gefühl, dass so sehr viele Leute, die sehr krasse Musik gemacht haben, so eine Art von Zitate gesagt haben. Mhm. Also so zum Beispiel bei Erykah Badu, ich habe ja auch mal so ein paar Interviews mir von ihr reingezogen und sie geht sogar so weit, dass sie sagt, in so diesen Phasen von, man sagt ja immer so Schreibblockade und so, dass sie das überhaupt nicht als so eine Blockade wahrnimmt, sondern dass es einfach gerade ein Zeichen ist von, jetzt gerade soll es einfach nicht sein an so kreativem Output. Und das wäre dann ja quasi das, was Lauryn Hill sagt, als so diese Phase, wo du erstmal wieder was erleben musst und so, weil halt kreative Prozesse sind ja, also ich erlebe das halt viel als so ein, es kann natürlich auch passieren, dass man ist im Studio und man guckt einfach, was kommt. Das kann für mich auch voll passieren. Mhm. Aber manchmal, also wenn ich richtig merke, ich habe wie so ein Urge, also wie so ein Grundbedürfnis von, ich muss jetzt gerade irgendwie, ich will es irgendwie gerade unbedingt machen, mich ransetzen an irgendwie eine Demo, an irgendwie Chords, die ich schon hatte und so und daran irgendwie worken, ist, weil das halt aus so einem Gefühl, was eh schon da ist oder irgendein Thema oder so, wo ich so bin, ich will es verarbeiten, ich will es irgendwie ausdrücken.
Voll.
Und wenn das nicht da ist, weil du halt nur im Studio warst und ne, irgendwie nur noch vor deinem PC gesessen hast, whatever, ja, sehe ich das voll. Und genau. Und ich bei Erykah Badu ist, glaube ich, sie benutzt halt so Wörter wie eben diese Phase von, wo du erstmal wieder dich so ich weiß nicht, was sie jetzt genau für Wörter benutzt, aber halt so im Sinne von, wie so aufladen wieder muss und so. Mhm. Und dann kommt halt, und das sind diese Phasen von vermeintlicher Schreibblockade. Und dann kommt es halt zu so Phasen von, wo es dann halt wieder raus will.
Mhm. So. Interesting. Das mit der Blockade, fühlst du das, Niki, so als textschreibender Mensch? Oder vor allem früher viel?
J. Cole hat mal gesagt, du musst einfach jeden Tag dich hinsetzen und 4 Zeilen schreiben. Und wenn du das hoch multiplizierst, hast du halt in einem Monat ein Album geschrieben.
Auch interessant. Gefühlt,
wenn du jeden Tag die 4 plus 4 plus 4, hast du irgendwann dein 16er zusammen.
Wenn es zusammen passt.
Und einfach dieses Training zu haben, und ich glaube, das ist gerade im Rap so voll das Ding. Wenn man lange nicht geschrieben hat, hat man so eine kurze Phase von der übelsten Inspiration, bei mir ist es zumindest so. Und dann droppt das alles so raus, weil man halt viel erlebt hat. Deswegen zu dem Advice. Aber ich glaube, es geht auch ganz schnell, dass man einfach quasi nicht mehr in den Flow kommt zum Schreiben, und deswegen fand ich das ganz cool. Jeden Tag so 4 Zeilen und so, einfach für den Rhythmus, ob man das dann verwendet oder nicht, weißt du, das ist so das Ding. Mhm. Aber einfach dieses Training beizubehalten, dass es ein natürliches Ding ist, einfach zu schreiben. Ja. Mhm. Und beim Rap ist ja gerade so, dass ja der Beat meistens zuerst da, wenn wir jetzt schreiben, ist der Beat irgendwie zuerst da. Ich weiß nicht, Tia, wie ist es bei dir? Ist ja eine andere Herangehensweise, glaube ich auch. Hm?
Bei mir ist es so gar keine feste Regel eigentlich. Ja. Also es kann so aus allen verschiedenen Seiten kommen. Und ich weiß, voll viele Leute schreiben auch so Text als erstes. Okay. Das ist bei mir eigentlich fast noch nie passiert. Also so, dass ich weiß, worüber ich schreiben will, bevor es den Song gibt, das ja. Aber nicht unbedingt so, ich schreibe jetzt irgendwie so schon Lyrics. Weil ich finde es ein bisschen, für mich persönlich ein bisschen sinnlos, weil wenn ich halt die Melodie noch nicht habe, dann weiß ich gar nicht, wie lang die Zeilen sind und so. So mein persönliches Ding. Ja, safe,
denke ich mir auch. Weißt du? Also irgendwie gibt der Beat und die Mellow ja irgendwas vor. Und manchmal hat man ja durch den Beat einfach so das Gefühl, ein Thema zu bekommen oder so. Und wenn du den Text zuerst schreibst, ich glaube, der fittet dann meistens nicht rein und dann muss man den Beat finden und es ist alles sehr kompliziert. Aber ja.
Ja, ich bin auch mega der Melodie-First-Guy. So unter Beat-Produzentin ist es auch so, viele separieren sich ein bisschen in dem Ding, fange ich mit Drums an oder fange ich mit Melodie an? Und bei mir war es auch immer, Melodie hat mir viel, viel mehr Gefühle transportiert, Inspiration für Ideen, so wo will ich eigentlich hin, als Rhythmus, obwohl ich Percussionist bin, ne? Und irgendwie genau aus dem Rhythmus komme. Aber ja, finde ich auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall auch zu Text relaten, obwohl ich keine Texte schreibe. So. Ich will mich jetzt nochmal verbessern, Leute, und ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, was die Person macht. Sie schreibt auch Texte, die heute sozusagen zu Gast ist. Wir haben Tia Lamy am Start. Ist das jetzt korrekt gewesen?
Ja.
Yes. Oder eher Lamé. Ist es dann so ein Lamé oder ist es Lamé?
Nee, Lamé.
Lamé, okay.
Nee, Lamé.
Oh, damn.
Geil. Sag ich nochmal richtig langsam.
Und jetzt Tia Lamé.
Ja.
There we go.
Aber du hattest es eben eigentlich auch schon.
Ja?
Du hast dann nur.
Ich glaube, es war nicht ganz sauber, weil. Ja, genau. Die Unsicherheit war da. Also, du bist Alternative R&B und Neo Soul Artist.
Ja.
Wo ich gleich zurück drauf kommen will, weil dieses R&B, Alternative R&D, das checke ich irgendwie noch nicht so ganz. Sehr fresh unterwegs, seit 2 Jahren stehst du viel auf Bühnen. Erstes Solo-Projekt war ja erst 2022, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Mhm.
Aber wie gesagt, viel auf Festivals unterwegs gewesen. Du hast in Leipzig viele Venues bespielt, hast 3 Singles released, richtig, seitdem.
Ja.
Und ich habe in ich weiß gar nicht, ob das so ein Mini-Artikel oder so war, gelesen, dass du für 24 deine erste, also im Prinzip deine Debüt-EP auch planst.
Mhm.
Mm, guck mal, das ist der Research-Boy hier.
Research.
Mm. Sehr cool. Willst du dazu noch irgendwas ergänzen? Wie siehst du dich selber? Wie würdest du dich selber introducen? Ich finde es immer doof, das so vorwegzunehmen und dann keinen Raum zu geben, irgendwas zu verbessern oder zu sagen, ja, okay, Alternative, R&B und wie auch immer, vielleicht steckt da ja noch ein bisschen mehr Nische drin oder sowas.
Also, ich fand das jetzt schon ein ganz gutes Intro. Kann ich jetzt schon eigentlich mit leben.
Nice.
Erstmal so. Und genau, also, ja, es sind jetzt halt 3 Songs draußen und die sind auch alle sweet und so. Und ich merke aber auch richtig, dass ich es gar nicht abwarten kann, dass jetzt, also schon mal so kleiner, so Spoiler, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf oder so, aber naja. Im Mai kommt halt die EP.
Okay.
Genau.
Und exclusive Drop.
Genau, ganz exclusive Drop. Das Darknet wird jetzt voll mit dieser Information
sein. Oh damn,
sein.
Da wird geleakt.
Ja. Genau, und im Februar kommt die erste Single auch und so, und ich bin einfach gerade richtig so, übelst excited einfach für diese neuen Songs und sowas, weil also Leute, die uns jetzt gerade live sehen, die hören halt auch schon immer mal diese Songs und kriegen halt ein bisschen mehr mit, was ich jetzt gerade mache, auch mit der Band dann zusammen. Aber so die Leute, die halt so diese drei Songs sehen, halt random Menschen, die irgendwie auf mich, bin ich halt immer so, nein, das repräsentiert halt gerade eigentlich nicht mehr das, was ich jetzt eben gerade an so an Sound mache und sowas. Und ja, ich würde sagen, so genremäßig, also ich bin wirklich so absolut obsessed mit diesem Genre, also oder diesem, dieser Kombination an Genres, sage ich mal. Und Leute sind ja auch manchmal so, oh, ich hasse das so in eine Schublade gesteckt zu werden vom Genre. Ich so, nö, gar kein Problem. So, ich bin so, I'm ready. Ich liebe es. Ich höre seit Jahren, also wirklich eigentlich nichts anderes. Mal ganz ab und zu, wenn ich denke, man müsste es vielleicht mal wieder machen. Aber ich bin wirklich, höre das rauf und runter. Und das ist meine absolute kranke Passion. Und deshalb ist für mich auch, also so, weil du ja meintest, mit so 2022 jetzt mit dem Projekt angefangen und so, das ist auch so, deswegen ist es halt super frisch auch eigentlich alles. Und ich habe ewig halt schon Musik gemacht, aber der Grund wirklich, warum ich so gesagt habe, ich muss jetzt meine eigenen Sachen wirklich schreiben und auch releasen und mir eine Band suchen und so, ist einfach dieses Genre. So,
okay.
Weil ich einfach gemerkt habe, ich muss das auch machen. Ja.
Und wie ging das so los? Also wenn du jetzt, du bist jetzt erst in Anführungszeichen, 2 Jahre ist ja schon auch irgendwie ein Zeitraum, der nicht wenig ist, aber so in diesem ganzen Musikgame ist es halt so gesehen nichts oder halt voll kurz so. War das bei dir so, dass du einen Punkt hattest, wo du gemerkt hast, okay, ich habe irgendwie erstens übelst Bock und Spaß, sowas zu machen und auch Potenzial, mich auf Bühnen zu stellen? Hast du irgendwie Aha-Momente gehabt oder so Erlebnisse, wo du einfach empowered wurdest, einfach ein bisschen ja, publiker dich sozusagen zu präsentieren oder Sachen aufzunehmen oder so? Wie war da so irgendwie die ganze Entwicklung von, ja, okay, ich singe vielleicht viel, aber ich mach's halt nicht professionell in Anführungszeichen, weißt du?
Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde reden, deswegen ich guck mal, wie ich jetzt so, weil es sind wie so ganz viele kleine Schritte gewesen, irgendwie. Vielleicht so ganz runtergebrochen, also ich habe wirklich immer schon in irgendeiner Form Musik gemacht und ich habe auch schon so in der Schule irgendwie, ich glaube in der 5. Klasse das erste Mal so alleine so mit Klavier so vor der ganzen Schule irgendwie so gesungen. Also jetzt nicht so im Chor, das auch, aber so alleine. Der Song war Beautiful von Christina Aguilera.
Oh, okay. Das ist eine krasse Nummer.
Ja, und es gibt so ein Video und es ist so adorable, weil ich war natürlich so aufgeregt. Also so aufgeregt, ihr macht euch keine Vorstellung. Und also meine damals beste Freundin Lisanne, die war halt da, um für mich die Saiten umzublättern vom Klavier. Halt die Noten. So, weil ich halt, also es war halt ein Buch und ich habe das halt nicht irgendwie vorher ausgedrückt, wie ein normaler Mensch das machen würde, sondern man musste halt immer noch umblättern.
Yes.
Und dann stand sie quasi neben mir und hatte diese Aufgabe für mich halt immer rechtzeitig. Und es ist nicht immer nur nach hinten, weil es gibt ja auch A Capo Delfine, Dings da, Capo Delfine, whatever, kenn diese Wörter nicht mehr. Und dann musst du halt wieder an Anfang zurückblättern und so. Egal, auf jeden Fall stand sie so neben mir und man sieht auf diesem Video, dass sie eigentlich noch mal aufgeregter ist als ich und die
Klar.
ganze diese
Ich meine, wenn sie da einen Fehler macht, dann bist du screwed, ne? Dann ist es halt so, ja, okay, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt freestylen oder was?
Voll. Also auf jeden Fall ganz süß. Und genau, da habe ich also theoretisch schon damit angefangen, so. Und hatte auch immer mal so hier Gesangsunterricht, habe lange Klavier gespielt, ich habe Klarinette gespielt und so Dinge. Genau, aber es war dann auch immer so, ich weiß nicht, auch so pubertätsmäßig, hat man vielleicht auch mal eine Zeit keinen Bock und so. Und genau, aber singen hat mich eigentlich nie losgelassen. Und dann habe ich irgendwann, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen überspringe, zu dem Punkt, wo ich so, das war nämlich 2018, da war ich in Valencia und habe so ganz random Leanne LeHavis entdeckt. Kennt ihr die?
Muss ich
passen, sag mir jetzt gerade auch nichts.
Nee.
Ich mache euch mal eine Playlist fertig hier.
Ja, ja, dazu kommen wir auch noch zum Ende. Auf jeden.
Genau, und sie hat so ein Cover von Say a Little Prayer.
Der Tune sagt mir auf jeden Fall was.
Ja, von
Safe, ja.
Gibt auch viele wahrscheinlich, die so heißen, aber ja, keine Ahnung.
Save a Little Prayer, ich glaube, das ist schon ein sehr bekannter Song, oder?
Ja. Hast du ihn im Ohr?
Ja, aber
okay. Mehr nicht. Niki kann sagen ja, ohne dass er irgendwas vormachen muss. Und ich auch. Ich habe gerade keine Ahnung.
Aber das hasse ich selbst sogar, obwohl ich eigentlich immer ungefragt singe, wenn Leute so sind, sing mal das. Und ich so, nein. Ja. Ich kann es auch nicht so aus dem Nichts. Oh.
Sing doch mal.
Sing doch mal. Genau. Du singst? Ah, dann sing doch jetzt mal.
Ja, genau.
Du
bist ja auch eine mal. Jukebox so. Einfach.
Oh, ja.
Das ist echt unangenehm. Nee,
ich hasse das. Und auf jeden Fall ist es einfach so wunderschön und sie ist halt voll die Soul-Artist und hat halt eine Soul-Version, so eine ruhige Soul-Version. Sie steht da so mit ihrer Gitarre dann auch in dem Video. Sie hat so eine Jazz-Gitarre auch, wie ich auch habe und so. Habe ich auch gar nicht ihr nachgekauft dann. und sie hat so ein geiles Timbre und so und ab da, es war wirklich so, ich bin in ein Rabbit Hole gekippt, ihr macht euch keine Vorstellung, wirklich. Und da wirklich gegen, also alles, was ich gegen Spotify auch wirklich habe, von gerade für Newcomer Artists, wir wissen alles, ist einfach scheiße. Aber Radiofunktion bei Spotify, es ist ein Bless. So, und ich habe darüber dann halt nur noch diese Mucke gehört und ich bin da immer weiter reingerutscht und so und ich habe das in meinem Leben eigentlich nie gehabt, weil ich immer tausend Sachen mag und mich für alles Mögliche interessiere und so, dass ich in eine Sache so obsessiv reinkippe. Mhm. Aber in diesem Fall ist das so. Mhm. Genau.
Ja, sehr geil.
Niki kann auf jeden Fall auch von Spotify Radio, ne? Du bist da auch im Game, oder?
Nicht Spotify Radio, eher dein Mix der Woche.
Ah.
Ich habe den Algorithmus auf jeden Fall trainiert,
ja.
Wie so ein Bodybuilder.
Ja.
Und der macht jetzt genau das, was ich will. Und ich habe jede Woche da so 5 Songs drin, die ich noch nicht gehört habe und die mich voll catchen. Das ist cool, neben all den Defiziten, die Spotify hat.
Ja.
Genau, kann ich relaten mit.
Ja, ich bin immer, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt noch das Leben ohne Spotify Premium. Habt ihr jemals versucht, das Ding zu nutzen ohne Premium? Weil das ich habe halt kein Premium und ich bin bei Soundcloud. Und mach so einen auf Soundcloud Premium. Und da kriegst du halt echt Tracks immer. Das liebe ich an Soundcloud. Du kriegst da halt irgendwelche Songs vorgeschlagen, die haben halt 100 Plays oder so von irgendwelchen Random.
Ich glaube, bei Spotify ist noch cooler mit so Remix-Sachen und so.
Ich glaube,
bei Spotify so ein bisschen ein Problem, wenn du jetzt Producerin bist und machst irgendeinen krassen Remix, ist das bei Soundcloud, glaube ich, ein bisschen easier, das hochzuladen, was so Copyright.
Genau, jeder kann da einfach hochladen. Und so gesehen hast du auch gar kein Copyright, weil. Wenn du irgendwie einen Track hochlädst, den jeder runterladen kann, jeder anhören kann, dann verdienst du ja nicht damit. Das geht ja dann eigentlich erst los, wenn du Kohle damit machst oder so für Klicks, dass das dann rechtlich wird. Ja, aber
wie wir alle wissen, wie mit den Streams.
Ja, wie viel wir alle damit verdient
ganz kurz,
haben, oder?
Ich habe dieses Announcement gehört, dass so die ersten 1000 Streams bei Spotify nächstes Jahr nur zählen. Aber vielleicht habt ihr mehr Insight. Ich habe das noch nicht so richtig gecheckt, welche 1000 Streams von was.
Weißt du das? Also ich weiß es nicht so wirklich detailliert, aber auf jeden Fall heißt es so für Independent Artists, ohne Großlabel, ohne diese Zahlen, du kriegst noch weniger. Und jetzt kriegst du ja 0,0038,
glaube ich. Es waren mal 4,8.
Oder 2, ja genau.
Ich glaube, 3 Scheine für eine Mille Streams.
Also ich merke auf jeden Fall immer krass, dass Apple Music deutlich mehr gibt als Spotify.
So. Aber das machen die auch nur, glaube ich, weil Apple Music nicht so krass läuft. Ich glaube, so die Streaming-Zahlen von Apple Music sind so 11% Marktanteil oder so.
Das ist schon alles räudig. Also.
Also auf jeden Fall ein crazy Business.
Ja, also es ist, glaube ich, sogar noch schlimmer, weil nicht nur quasi pro Stream weniger ist, sondern ab einer bestimmten Anzahl von Streams Leute überhaupt irgendwas kriegen. Das heißt, ungefähr, ich habe neulich gelesen, ein Drittel oder sogar zwei Drittel Artists oder so kriegen halt einfach gar nichts
mehr.
What? Ja,
da werde ich safe wahrscheinlich reinfallen in diese.
Das ist crazy, aber was willst du machen? Weißt du, die haben halt so krasses Monopol einfach und die haben halt, ey, die Usability ist halt auch geil. Also Spotify, die App funktioniert halt einfach geil, sieht geil aus, es funktioniert easy. Warum sollen die Konsumentinnen dann eine andere App nehmen, weißt du? Denen ist es ja erstmal so ein bisschen fast egal, weißt du? Die wollen halt ihre Mucke hören und die wollen es einfach haben.
Ja.
Das ist für mich auch
was
so,
willst du tun?
Der Inbegriff von Kapitalismus ist halt einfach Convenience.
Ja, safe,
Und solange convenient ist, ist halt alles andere egal. So. Und das merkt man ja, also so, da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Man ist halt immer so, ja, aber es ist halt chillig. Und dann, ist wohl Fakt.
Und das ist auch so ein unterschwelliges Ding, was man ausblendet. So viel funktioniert genau nur dadurch, dass es so dieses, es läuft so nebenbei, es ist halt einfach irgendwie, es passiert halt hier und da oder da achte ich jetzt mal nicht so drauf und so und das ist ja voll, es stößt ja wieder diese Welle los an Mechanismen, die halt todesabgefuckt eigentlich sind so, aber ja.
Naja, okay.
Das ist schon Deep Polit-Talk auf jeden Fall. Also.
Was gibt es noch für Tools, die du nutzen kannst als Musikerin, um einfach dieses Spotify-Ding zu umgehen mit einem möglichst guten Way, um irgendwie Money zu machen. Ich meine es nicht mit Money machen, dass man sich hier irgendwie geile Klamotten holt, sondern einfach bloß Kohle hat, um Dinge zu produzieren. Vielleicht auch mal Merch zu machen und einfach Menschen, die produzieren, bezahlen zu können und so. Was gibt es noch für Ways? Langsam, glaube ich, es wird ein bisschen schwierig. Ne?
Nein, also einer ist, glaube ich, der größte. Aber ich bin gespannt, was du sagst.
Einer ist der
größte. Was sind deine Tools, so, die du vielleicht neben Spotify noch nutzt?
Also
so?
Ich habe kein Geld. Ich kann nichts dazu sagen. Ich sag mal, was halt für Deutschland schon Privileg ist, ist Initiative Musik.
Mhm.
Das muss man
voll
wirklich sagen.
Krass grade, ey.
So, weil Förderungen sind halt Unförderungen. Ciao,
ja.
Zen.
Ja.
Und gleichzeitig auch trotzdem die Eigenanteile. Ich meine, ist die, ich weiß nicht, wie tief ihr da in der Materie steckt, aber über Corona war ja quasi das alles ein bisschen verschoben, so im Sinne von, man hat vielleicht 85% bekommen und 15% für Eigenanteil. Jetzt ist halt 60-40.
Mhm. Ja.
Oder sogar noch schlechter quasi. Also je höher die Summe, egal, es sind jetzt Details, aber so. Und das heißt, wenn du jetzt so zum Beispiel 15.000 Euro Förderung bekommst, was vielleicht für Menschen außerhalb viel klingt. Ich glaube, hätte mir das jemand vor 5 Jahren gesagt, Alter, ist ja mega viel Geld.
Mhm.
Ist es nicht. Es ist wirklich einfach nicht. Und selbst wenn man alles ganz, ganz, ganz low budget macht, ist es wirklich sofort weg eigentlich das Geld. Und dann hast du trotzdem Eigenanteil von, je nachdem, wie dann die Rate genau ist, sind es halt so, naja, schon so 6.000 Euro.
Und die musst du dann abbezahlen sozusagen.
Ja, und du hast ja trotzdem, du hast ja quasi die ganze Zeit gearbeitet und hast davon ja gar keinen Cent für dich oder sowas.
Mhm.
Also so, du arbeitest eh for free, das ist für mich auch, ich habe gar nicht diesen Anspruch und ich will auch gar nicht, dass das jetzt klingt nach so einem, ich will jetzt, dass irgendjemand mir hier gefälligst meine Selbstverwirklichung hier bezahlt oder so.
Ja,
so soll das gar nicht klingen.
Mhm.
Ich meine nur so dieses, man arbeitet die ganze Zeit for free, hat sich schon den Arsch aufgerissen, um diese Förderung zu bekommen. Das ist nämlich auch schon wirklich, gerade wenn man keine Ahnung von diesen Sachen hat, richtig, richtig viel Arbeit. Und dann gehst du da raus und hast halt mehrere tausend Euro theoretisch Schulden.
Ja,
crazy.
So. Ja, also das ist krass. Es war auch ein Insight, der mir nicht so bewusst war. Also
voll.
In diesem Fördergame bin ich ja selber jetzt auch nicht so drin, sondern eher, Jackpot, man wird mal bezahlt durch Fördergelder, ne, von irgendwem oder sowas, aber selber beantragen und dann sowas, also ja, ist spannend.
Also krass auf jeden Fall. Ich habe gerade durch viele Videoproduktionen, die wir machen, immer das Gefühl, so dass diese Initiative Musiksache gerade so rausgespreadet wird. Irgendwie so jede fünfte Person hat das irgendwie. Deswegen wundert es mich gerade, dass die das alles so raushauen. Aber erstmal ist es ein geiles Tool, dass man das haben kann. Weißt du, dass man für seine Leidenschaft irgendwie Support bekommt.
Mega.
100%.
Ohne würde
es gar
nicht gehen.
Das ist
schon mal sehr, sehr geil. Weil Musik machen und so alles, das ist ja schon so ein Selbstverwirklichungsding, wie du schon gesagt hast. Und da Support zu bekommen, ist schon cool, aber kann man sich davon nicht irgendwie Lohn auszahlen? Geht das? Also weißt du, was ich meine? Dass man quasi
na, nur
sich
den
selbst
Leuten,
dann dafür
die du
bezahlt oder nur die Leute, die
genau.
dann dafür was machen? Das ist schon krass.
Voll. Also es gibt so ein paar Posten von so, man kann zum Beispiel so einen bestimmten Betrag an so Proben sich und Werkkreationen sich selber auszahlen.
Mhm.
Das ist aber auch erst seit der Runde, wo ich das bekommen habe.
Ja.
Davor war das nicht. Und das Ding ist aber, dass diese Gelder halt in deinen Eigenanteil direkt fließen.
Mhm.
Also so, das sorgt dafür, dass ich halt nicht komplett 6.000 Euro Schulden habe, sondern halt ein bisschen weniger.
Mhm.
So, das ist ja nicht Geld, was ich bekomme. So, damit ist halt quasi, ne, also.
Okay. Aber primär könnte man quasi dann sagen, okay, du lässt von dem Cash Platten pressen, nimmst dadurch dann Cash ein oder
das wäre dann
kriegst
zu hoffen,
Reach
genau.
und kannst dann Auftritte machen und das ist dann hinten Longtail quasi das, was du dann an Eigenanteil rausbekommst für dich als Lohn vielleicht.
Ja,
quasi,
beziehungsweise auch einfach, um das Projekt überhaupt an den Start zu kriegen.
Genau.
Also das ist, ich bin gerade echt so weit entfernt, glaube ich, noch davon, an Geld zu denken.
Ja.
Also eher nur, wie bezahle ich meine Leute?
Genau, das ist das Ding, ja.
Und das ist schon korrekt. Also ich glaube, da gibt es wirklich auch andere Beispiele, wo das total hinten runterfällt und das ist auch manchen Umständen irgendwie geschuldet. Man kann jetzt nicht erwarten, dass jede Person, die in so ein Game reingeht, sofort alle Leute bezahlt, aber ich finde es mega gut und wichtig, dass dir das wichtig ist, so, weil ich glaube, ganz oft wird auch, vor allem für mich, ne, als Producer, und ich habe auch zig Sachen umsonst gemacht schon, dass da so eine Art von Wertschätzung nicht nur, ey, cool, dass du es machst oder so ist, sondern auf irgendeiner anderen Ebene halt da ist. Auch wenn es nicht immer finanziell sein muss, aber finanziell ist natürlich am Ende so, wenn man for real ist, so mit das Supportendste, was man machen kann, weil die Leute dann selber irgendwie wieder Geld in sich investieren können und irgendwie in ihren eigenen kleinen Mikrokosmos an Business oder was es halt ist. Und ja, auf jeden Fall Thumbs up, das ist mega, mega gut.
Aber das heißt nicht, dass ich es, also...
Nee, na, dass du es immer kannst. Ja, 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 genau. Eben. Und das wissen ja auch die anderen Leute, aber ich glaube, umso mehr wird das dann appreciated, wenn es passiert. Und ich glaube auch, dass das so auf langfristiger Ebene total viel bringt, dass man irgendwie so ein Vertrauensverhältnis aufbaut und weiß, okay, da ist irgendwie auch ein Wille da zu teilen und ne, sozusagen irgendwie so ein, yo, wir machen das zusammen Ding und ich, wie gesagt, ich wertschätze das, was du hier halt mit auf den Tisch legst und will dir auch was dafür zurückgeben und ja, weil da gibt's ja auch wirklich, also tausende Beispiele so, egal, vor allem, wenn es um so Low-Key-KünstlerInnen geht, die jetzt nicht von sich aus schon eine krasse Brand haben, Geld verdienen oder sowas, wo das eben gar nicht funktioniert. Und dieses Umsonst-Ding hatte ich letztens wieder ein Gespräch, sorry, dass ich kurz einmal so ausführe. Da war, oder bin ich wieder so zu dem Entschluss gekommen, so manchmal ist auch dieses, wenn kein Geld fließt, so ein hohes Risiko, dass dann Sachen schleifen gelassen werden, dass es irgendwie nicht so wichtig erscheint, dass du auf irgendwelche Deadlines warten musst, dass du irgendwelchen Leuten hinterherrennst und Geld bringt so eine gewisse Professionalität, sorry, schüch, Alter, Professionalität da rein, die davor halt nicht da ist. Und das ist auch, finde ich, voll der krasse Faktor, den man unterschätzt, wenn man halt, selbst wenn es nur ein Fuffi ist, kann das manchmal so einen Unterschied machen, wie die Leute dann auch dem sozusagen arbeiten. Und das ist echt crazy, finde ich.
Ja, es ist ein ständiges Navigieren, würde ich sagen. Also immer versuchen, alles, was irgendwie geht, also ne, immer so ein Hin und Her und irgendwie, und ja, ich bin es auch ein bisschen leid, weil ich halt ganz häufig so bin, ich habe keinen Bock, eine Person so, ja, okay, könntest du es vielleicht für so und so viel machen und so. Ich hasse es, dass man immer in dieser Position ist, weil es einfach sau unangenehm ist. Ja, aber ich glaube, das ist am Anfang leider so und ja, ich glaube, das ist halt auch dann so ein Ding von ganz viele Menschen, die in der Kreativbranche arbeiten, lieben es halt auch.
Ja.
Ne, wo wir auch vielleicht dann schon fast beim Thema so Selbstausbeutung und Überarbeitung und sowas wären, weil halt immer auch diese Linie zwischen, es macht ja auch einfach Bock und so, es ist natürlich aber auch trotzdem Arbeit und das alles verschwimmt so hart und dann Sachen for free, weil auch Passion, aber so, man muss auch irgendwie gucken, wo man bleibt und so. Es ist so echt so ein ständiges Navigieren irgendwie.
Ja.
Auf jeden.
Ja, ich glaube, der Key ist einfach, sich ein gutes Team zu schaffen, wo alle die gleiche Vision haben. Und das ist halt das Geile an diesen Hip-Hop-Sachen damals, so diese großen Crews, weißt du? Die hatten halt so ihr Team und alle hatten die gleiche Vision und haben mitgezogen, weil die irgendwann gesehen haben, okay, es könnte laufen, weißt du? Und das ist halt immer geil irgendwie, aber das ist natürlich schwierig, wenn du jemanden bezahlen musst, der mixt, jemand, der mastert, jemand, der Videos macht, jemand, der irgendwie Social-Media-Betreuung macht. Das sind halt so viele Posten einfach. Das ist schon crazy. Ja.
Ja.
Wie war es denn bei euch? Also ich habe ja eben kurz angesprochen, so ein Punkt fällt mir ein, wo Geld fließt. Und da muss ich auch dazu sagen, da fließt nicht immer so viel, wie es sollte. Aber wenn man halt live auf der Bühne steht, du hast schon erwähnt, du hast dir irgendwann ja auch eine Band dazu geholt, die, glaube ich, auch dieses Live-Game nochmal auf ein anderes Level holt, kann ich mir vorstellen.
Keine Frage.
Oder? Ja, auf jeden. Und wie war das da bei dir? Also hast du gemerkt, okay, ich spiele jetzt ein paar Mal for free, dann will ich schon Kohle dafür haben, dann will ich vielleicht auch manchmal, weil jetzt muss ich ja eine Band bezahlen, ein bisschen mehr Kohle dafür haben oder so. Also ja, leite uns mal so ein bisschen durch diese Entwicklung von, okay, ich stehe alleine da und spiel Gigs und ich habe jetzt eine Band und ne, ein größeres Umfeld, was um mich auch wächst. So.
Also genau, die ersten Shows, also man muss sagen, ich bin da echt so reingeschmissen worden irgendwie, was richtig gut ist.
Ja.
Aber es war jetzt gar nicht so, dass ich so war, okay, so ich werde jetzt ab, wann war mein erst? April 22 habe ich meinen ersten Auftritt im Mute gehabt. Halt so alleine mit Gitarre und so. Ich hatte 4 Songs und das war der Booker von Mute. Ich hatte mal mit dem gelabert und hatte dem irgendwie erzählt, dass ich bald mal so einen ersten Song release. So, ich glaube, ich war gerade im Studio und dann habe ich den kennengelernt und dann habe ich dem halt davon erzählt. So. Und das war so im Dezember halt dann 21. Und dann hat er mich halt so 3 Wochen vor eben April, vor diesem Mute-Gig, hat er mich halt angefragt, ob ich ready wäre, diesen Gig zu spielen. Und ich war so, nein.
Okay, ja.
Alles in mir war so, ich bin nicht ready. Mhm. So, ich hatte kein Setup, kein, also so, genau, ich hatte halt diese Songs so, die mehr oder weniger fertig waren, schon eher fertig, aber halt so.
Und unreleased auch, oder?
Ja, ja.
Ja, okay.
Also der eine, mein erster Song ist eine Woche nach diesem ersten Gig rausgekommen.
Mhm. Das war Pretty Face, oder?
Der erste war No Matter Where I Touch.
Ah, okay.
Genau. Ja. Mhm. Ja. Genau, so war das halt. Aber ich bin so, irgendwie ist es so in meiner Person, das ist in verschiedensten Phasen meines Lebens schon so gewesen, ich bin auf der einen Seite irgendwo eine krasse so Schisserin, so, ich habe voll viel Angst irgendwo eigentlich vor Sachen und sowas oder bin super nervös oder so oder vor allem früher, ich würde sagen jetzt schon weniger, aber genau. Und gleichzeitig habe ich einen Teil in mir, der genau bei diesen Sachen dann immer sagt, ja, machst du es erst recht. So. Also bei tausend von so random Sachen wie so Bungee-Jumping oder so, einfach so eine Art von, wo ich habe absolute Höhenangst. Habe ich das gemacht? Ja.
Würde ich nie im Leben machen. Ich habe auch Höhenangst.
Auf gar keinen
Fall.
No
fucking way. Niemals.
Ja, voll.
Würde ich sterben auf diesen Dingen.
Aber dieses Gefühl, das einfach zu machen, so einfach sich seinen Ängsten zu stellen, ist schon ein hartes Gefühl. Ja.
Und war es danach besser? Also das ist mir jetzt gerade persönlich ein bisschen wichtig, so. Es ist so ein bisschen eine Heilung.
Hast du
wenn
die größte Frage, hast du überlebt?
Ja, offensichtlich. Also es ist jetzt schon eine Grätsche, aber es ist mir gerade echt wichtig. Das muss ich jetzt schon wissen. Hat dir das wirklich geholfen?
Also ich weiß noch, also wenn ich jetzt daran denke, dann könnte ich jetzt auch schon wieder in Ohnmacht fallen, aber so ich weiß, dass ich danach gesagt habe, oh krass, ich könnte es jetzt gerade direkt nochmal machen. Ich erinnere mich okay. an diese Aussage. Ich fühle sie jetzt gerade nicht mehr so. Aber so danach war ich anscheinend, genau. Also naja, aber ich denke schon irgendwo im gewissen Maß, dass ich jetzt halt weiß, dass ich es kann, gemacht habe und so. Mhm. Aber auch so Dinge wie, so ich wollte voll gern reisen gehen irgendwie, auch so ein bisschen Classic hier, Lisa 12 oder 16 will irgendwie reisen gehen nach dem Abi, whatever und so, aber ich wollte es halt voll gern machen und konnte es aber auf keinen Fall alleine machen. Also ich hatte mega Schiss, alleine reisen zu gehen und so. Bin dann halt mit damals meiner besten Freundin los, bla 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 bla. Hat nicht funktioniert zusammen. Nach so 3 Wochen haben wir uns so halt dann irgendwie so aufgesplittet und ich war halt mega lost. Ich war halt wirklich so, ich habe geheult, vielleicht 2 Tage am Stück, weil ich so war, ich kann das jetzt nicht alleine machen, ich habe so Angst. Ja, und dann war ich halt fast 2 Jahre alleine reisen.
Nice.
So, weil ich einfach dann so war, du machst das jetzt. So.
Daran wächst man halt richtig dann als Mensch, ne?
Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, aber genau, ich glaube, das ist schon sehr hilfreich, so als Charaktereigenschaft. Ich will nicht sagen, dass es immer, also ich glaube, manchmal habe ich mich auch zu doll gepusht. Also so, dass ich eigentlich hätte sagen, ein bisschen netter hätte zu mir sein können, von wegen so, okay, wenn du es nicht willst, dann lass halt. So, aber ich glaube schon, dass es mir sehr viel auch gebracht hat. So, okay, jetzt habe ich 1000 Jahre über irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften von mir geredet, aber was ich eigentlich ja sagen wollte,
Bogen
ist
zurück,
mit diesem
zip.
Genau, ist, dass ich halt so war, alles in mir war so, wie sollst du das machen bis dahin? Du bist so krass nicht ready. Okay, wir machen es jetzt. So. Und genau, und dann habe ich das halt gemacht und es war, auch wenn ich wirklich gestorben bin vor Aufregung, hat es sich auch gleichzeitig so geil angefühlt, weil ich liebe das einfach auf der Bühne zu sein. Egal auch wie aufgeregt ich bin, so, und ich bin jedes Mal aufgeregt, auch wenn es schon auf jeden Fall weniger geworden ist.
Ja.
So in a good way. Nicht so, dass ich denke, ja, jetzt ist langweilig, sondern ich bin, vorher war ich 1 Million aufgeregt, jetzt bin ich so 800.000 aufgeregt, aber so, es ist gut und ich liebe das irgendwie. Also vor allem, wenn man so, also das ist für mich, glaube ich, so das Wichtigste, dass ich so die Crowd spüre und wenn ich halt das Gefühl habe, wir haben hier irgendwie gerade so einen Bond, dann fühle ich mich auch so gechillt plötzlich. Also so, auch Leute sagen irgendwie immer danach zu mir so, ey, du bist irgendwie so krass authentisch auf der Bühne und so. Und ich so, ja, es fühlt sich irgendwie auch so an. Also ich bin dann auch irgendwie einfach ich. So, und das ist so wild, aber auch sehr, sehr addictive als Feeling, so auf der Bühne, sich so wohl zu fühlen und das so zu... Ja, deswegen, genau, deswegen mache ich das ja auch ganz gerne, ne?
Ja, super, wenn man dich live sieht, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, das ist alles sehr, sehr confident. Hm. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass da auch nur ansatzweise Lampenfieber am Start ist.
Ja, das ist halt voll die andere Außenwahrnehmung. Das ist schon ein Talent,
aber es ist ja immer so. Ich weiß noch damals, als wir Mucke gemacht hatten mit Critical zusammen. Critical war mein Homie damals, wir haben Musik zusammen gemacht und er war immer super gechillt, aber ich war so Lampenfieber des Todes.
Ja, ich kenne das auch gut.
Aber wirklich so Lampenfieber, dass man halt so eine Minute vor dem Gig so hinter der Bühne stand und dann gedacht hat, so ganz serious, so Digga, okay, ich habe meinen Rucksack gepackt, ich hau rein jetzt. Ich mach mal jetzt los.
So und den Eminem.
So wirklich so, so wirklich ganz, ganz ernst, so okay, ich muss jetzt einfach hier gehen, ich kann auf gar keinen Fall da rausgehen. Und dann guckt man hinter dem Vorhang so, sieht die Leute und dann steht man gleich da draußen, alle gucken einen an. Aber wenn du dann rausgehst, das wirst du ja genauso sagen können, dann ist es halt so fingerschnippmäßig einfach weg. Also bei mir war das immer so, ja, dass es so komplett weg ist. Einfach so Switch einfach um 180 Grad.
Ja.
Habe ich nie verstanden einfach.
Ja.
Sehr krasses Gefühl, ja. Eins der krassesten Gefühle, so muss man
kommt
ehrlich sagen.
Kommt aber auch wirklich auf Setting an. Ich fand es auch, also so Crowd spielt da halt auch eine Rolle. Wenn du dann so deinen ersten Song machst und dann hast du das Gefühl so, ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie es ankommt. Und
wie hält man einen Mic?
Und dann kommt es irgendwie wieder, dann bist du so verunsichert und das macht halt auch die ganze Situation irgendwie viel unwohler und sowas. Aber
auch so gerade bei Raps, so, ich meine, du hast ja auch viele Texte, die man sich einfach so dieses, was meine größte Challenge war, weil man so Texte merken einfach. Weil wenn du so irgendwie eine Dreiviertelstunde spielst und beim Rap irgendwie in jedem Song so 2, 3 16er hast, ist das halt so Unmengen an Text einfach. Das war eine Challenge, ja.
Ja,
das war schon krass.
Ich als Instrumentalist, das war immer so der Bonus, Digga, das merkt halt jemand, wenn du dich verspielst, so als Drummer, ja, okay, gut, ich habe einen kleinen Break gemacht, was los?
so, ne? aber wir sitzen
bei
alle
Text
am
ist es was
Boot
anderes, so, wenn du dann nichts einschiebst oder so auf einmal auch so, ne, du bist halt viel mehr in diesem Fokus der Leute, glaube ich auch, wenn du das Mic in der Hand hast, so, dann ist es, glaube ich, nochmal krasser.
Auch da, also solange dir das jetzt nicht alle drei Sätze passiert, ist es, glaube ich, echt auch so. Entweder merken die Leute es vielleicht sogar kurz gar nicht oder es ist auch scheißegal. Also das ist so echt eins meiner Learnings, ist wirklich so, von den Sachen, was du wahrnimmst, von was verkackt wurde, würde ich behaupten, dass so vielleicht 40% kriegen die davon mit.
Wenn überhaupt, ja, genau.
So, also kommt natürlich darauf an, wie massive du jetzt verkackst. Aber selbst da, so, ich finde, wenn man halt irgendwie dazu steht oder so, also so, dann finde ich es irgendwie auch voll fein. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, ja, was ich auch, weil du gerade meintest mit so der Crowd und wenn du das Gefühl hast, so kommt es gerade an oder nicht, was ich auch so richtig gemerkt habe, für mich auch, wenn ich jetzt Konzerte angucke, ist, dass ich halt so richtig versuche, in meinem Gesicht, also vorausgesetzt, es gefällt mir, aber den Leuten das in meinem Gesicht auch zu transportieren, weil, das merkt man erst, wenn man selber auf der Bühne steht, Leute, die ein Konzert angucken, egal ob sie es mögen oder nicht, gucken so.
Ja, voll.
Um das zu beschreiben, wenn man mich jetzt gerade nicht sieht, ist einfach zero Ausdruck.
Yep.
So, vielleicht sogar die Augen so, die Stirn so mega gerunzelt, weil man so ist, was hat, also man denkt halt so, ah, okay, die Person hasst mich. Ja. Was passiert bei der Person? Die ist vielleicht so, ah, was hat die da hinten für ein Oberteil an auf dem, so, weißt du? Und, oder so, selbst du guckst halt einfach neutral, aber neutral ist halt auch so, I'm not giving any shits, so wenn du oben stehst und das von so anguckst. So, und deswegen, auch da ist es halt, glaube ich, voll das Learning, dass man so versteht, dass die Leute zum einen nicht nur wegen, also ich will nicht sagen, nicht nur wegen dir da sind, sondern auch zum Beispiel, sagen wir mal, die sind da ja nicht alleine in den meisten Fällen. Manche kommen alleine aufs Konzert. Aber viele Leute sind da und haben ein Date oder so. Als ob die zu 100% die ganze Zeit.
Focus
die,
auf you.
Ja, die sind so, oh, habe ich die Person jetzt gerade berührt? Huch, okay, war das zu viel, war das zu wenig? So, okay, soll ich jetzt was sagen?
Wie
so, die
ich?
Sind auch noch
Hol
mit
noch
anderen, genau, tanze ich gerade cool. So, die Leute sind auch noch mit anderen Sachen beschäftigt. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist halt so, Leute zeigen in ihrem Gesicht wenig, so, ob sie das mögen oder nicht. So, und deswegen muss man sich davon, glaube ich, so ein bisschen versuchen, frei zu machen, was schwer ist. So, es kann natürlich auch immer noch heißen, sie hassen dich. So, das ist nicht ausgeschlossen.
Aber die sind ja erstmal da. Und wenn du da spielst so, dann sind die ja bewusst dahin gegangen. Und das bedeutet ja erstmal schon, dass sie irgendwie Bock auf das Ding haben, was da an dem Abend passiert.
Ja, manche sind wenn natürlich es, auch aus Versehen. Nicht,
ja, aber ey, also dieses Gefühl, dazu kann ich so relaten. Also das war eine Sache, ich habe früher in einer Instrumental-Band gespielt und das ist wirklich way back. Und da war das oft so, und das ist mir auch bei Rap, Hip-Hop-Sachen und so immer wieder aufgefallen, dass du spielst einen Song, es ist mega laut, manche Leute gehen ab und bla 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 und dann hast du so eine Pause und dann ist es auf einmal so,
okay, der Crash.
Okay. Genau, hier rennen welche auf Klo, da sind die ultralauten Gespräche und die ganze Dynamik verändert sich und sich davon nicht rausreißen zu lassen, ist wie gesagt nicht easy, weil das und, ist so als Künstlerin auf der Bühne, du, also weiß ich nicht, das fühlt sich fast so an wie so eine disrespektende Situation, finde ich teilweise, die mich früher auch echt getriggert hat in manchen Momenten, wo ich dann so nach dem Gig irgendwie mit meinen Bandleuten war, so, Digga, so, was geht eigentlich bei den Leuten? Warum sind die hier? Wollen die eine Band sehen oder, weiß ich nicht, wollen die in eine Bar?
Ich glaube, das Ding ist auch, was das hatten wir damals auch, aber ich glaube, das Learning war daraus, sich das erste Mal Gedanken zu machen, dass man nicht einen Song spielt, Pause macht, sondern ein Set spielt. Und ich glaube, das war ein Problem von uns allen damals. Gerade wir so underground irgendwo, weißt du, wo wir
das
gespielt haben.
Das kommt ja noch dazu, genau.
Dass wir das gar nicht in Betracht gezogen haben, dass das irgendwie eine Show ist, sondern man hat seine Songs gespielt und dann waren halt diese Pausen, die dich rausgebracht haben. Ich wollte noch fragen, ob das, also bei mir war das damals immer so, dass gerade wenn ich einen Song gespielt habe, den ich schon ganz oft gespielt habe, dass ich mich dabei erwischt habe auf der Bühne, wie ich so einfach den Song gespielt habe, voll into war und das gefühlt habe, aber in meinem Kopf einfach so gedacht habe, okay, muss jetzt noch einkaufen gehen oder habe ich jetzt irgendwie im Halteverbot geparkt und so. Ey, no joke, das ist mir halt echt, das war so, als spaltet sich das Gehirn auf und die eine Hälfte ist so gerade im Moment und spielt den Song und ist on fire und die andere Hälfte war so beim Abwasch zu Hause, sowas. Total weirdes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So. Ich habe das auch nie wegbekommen, so richtig. Weiß nicht.
Ich kann es ein bisschen, also ich finde es sehr hilarious auf jeden Fall.
Ein komisches Gefühl, ja.
Ja. Passiert mir eher selten, aber passiert schon.
Yeah.
Kann passieren, ja. Ich glaube, weniger bei, also bei Songs, die so sehr emotional sind, weniger.
Ja, safe.
So, genau. Und ich glaube, wenn, dann vielleicht auch eher, dass ich so über Sachen nachdenke, aber schon wahrscheinlich eher related zu, ne, also dann, es kann passieren, dass ich vielleicht so bin, ah, okay, was kommt gleich als nächstes, dass ich darüber nachdenke oder über irgendwas, was im Raum passiert oder so. Genau. Ja,
okay, krass.
Aber Abwasch ist auch auf jeden Fall eine chillige Option.
Ja, so, jetzt war jetzt einfach so, also, weißt du? Ja.
Nikis Mechanismus, um mit der Aufregung zurechtgekommen. So.
Eine Hälfte von ihm war gar nicht mehr da.
Ich wasche jetzt gerade eigentlich schon die Pfanne ab.
Ich bin eigentlich schon draußen, Digga.
Ja,
ja. Genau. Ja. Ja. Okay. So läuft das manchmal.
Und wie hat sich das für dich verändert dann? Oder erstmal, vielleicht fangen wir sogar da an. Wie hast du die Leute gefunden, die jetzt in deiner Band spielen? War das für dich so ein Scouting oder hast du Connections gehabt? War das irgendwie, Leipzig ist halt auch immer so ein bisschen, finde ich zumindest, HMT-Bubble oder so, weißt du? Also Leute, die eh gerade Mucke studieren, die eh Bock haben, auf Bühnen zu stehen und sowas. Ja, genau. Also wie war da so der Prozess?
Auch da wieder so ganz viele so kleine Schritte und Randomness auch. Und ich habe das Gefühl, dass es auch so, ich hatte zum Beispiel, ich war jetzt gerade auf einem Konzert und da war so eine 17-Jährige, ich bin nicht darauf klargekommen, also weil die sah halt auch viel älter aus, halt so, was TikTok halt heutzutage so mit den Kids macht. Anyway, die hat mich auf jeden Fall gefragt, oh krass, okay, du machst auch Musik, so wie fängt man denn an damit oder so. Und da habe ich dann auch gesagt, so, ich habe das Gefühl, das einzige wie so Geheimnis, das ich jetzt so sagen könnte, wäre so, mit irgendwas anzufangen, weil daraus sich immer 1000 random andere Sachen ergeben. So, ich habe das Gefühl, es klingt vielleicht so ein bisschen irgendwie spiri oder I don't know, aber so, dass wenn man so irgendwie, ja, wie so einen ersten Schritt so in die Richtung geht, dass so Sachen sich wie so ein bisschen dazu fügen dann. So, also das so vorneweg. Es war so, dass ich, mein erster so Schritt sozusagen da, nachdem ich dann, nee, es war bevor ich entschieden habe, dass ich jetzt nur noch meine eigenen Sachen mache. Ich habe irgendwann auf jeden Fall gesagt, ich will jetzt eine Band haben. Diesen Moment gab es. Und ich kannte genau keine Leute, die Musik machen in Leipzig. So. Es gibt viele Leute, die Musik machen. Ich kannte niemanden so. Ich studiere Psychologie und war in meiner Psychobubble und halt meinen Friends, whatever. Und so. Und hatte aber so Bock. Ich hatte so Bock auch auf Musik, Menschen einfach zum Connecten und so. Und ja, genau. So, und dann war ich, wie mache ich das jetzt? Und keine Ahnung. Und habe mich da auch länger dran aufgehangen. Und dann war ich irgendwann so, ich mache jetzt so richtig oldschool. Und dann habe ich so Aushänge gemacht und die in der Albi ans Klo geklebt. Also noch ein Kollege ist mitgekommen, hat es bei den Männern reingeklebt, ich habe es bei den Frauen reingeklebt. Nochmal so hier und da noch so zwei andere Zettel, aber es war mainly diese Albi-Toilette, glaube ich.
Für die Leute, die es nicht wissen, dass die Albertina, die Bibo in Leipzig, die Universitätsbibliothek.
Für alle, die nicht wissen, die eine Bibo ist, ist nicht die Bibliothek.
Ist nicht die Dedicated Uni-Bibliothek, oder?
Doch, ich glaube
schon. Schon die coolste.
So die, ja, genau, so die Hippe. Oh, dass ich da nicht mehr abhängen muss, ist geil. Okay.
Genau, ist auf jeden Fall eine Bib, wo halt viele Studis abhängen und so.
Ja.
Genau. Und dann, es war mir schon auch peinlich, so ein bisschen das zu machen. Also ich habe es ein bisschen geowned, aber es war mir auch peinlich. Und genau, da war dann ein bisschen so, hallo, ja, ich möchte irgendwie gerne Band und so. Und das Genre war da aber halt klar. Mhm. Und dann haben sich Leute gemeldet auch. Und dann dann hat sich da sowas, es hat sich dann noch ein bisschen verändert und so, aber dann gab es so eine Bandkonstellation und hatten wir da irgendwie auch, waren wir bei einem von denen im Proberaum und so, es war eigentlich ganz cool. Und da haben wir dann Cover gemacht, so aus dem Genre einfach und so. Und das war auf jeden Fall auch cool. Und kurzer Side-Fact zu diesem Aushänge und peinlich und so. Es hat sich irgendwie so verselbstständigt, weil diese Dinger klebten dann da auch ewig. Ich bin dann auch immer so, ich habe natürlich auch übelst nicht mehr drüber nachgedacht, die abzumachen und so. Und so bin ich dann halt irgendwie auch. Und dann waren die da halt auch verlangt und so. Und das hat sich echt irgendwann so verselbstständigt zu so einem, dass Leute, wenn ich dann irgendwie auf einer Party mit irgendjemand geredet habe und dann haben die halt so meinen Namen und so irgendwie, ja, und über Musik dann halt irgendwie geredet und war so, Moment. Ist der Albi-Aushang, ist der von dir? So, ist er wirklich schon so, Leute haben mich darauf angesprochen und waren so, und ich war so, oh mein Gott, und die waren so, ey, ich fand das mega cool, dass du da einfach gesucht hast und so. Also nur so viel als kleine Anekdote zu, okay, das ist, kommt einem peinlich vor, aber Leute waren so, ey, ist doch voll nice, so. Genau, und dann hatte ich eben diese Bandkonstellation und das war auch voll cool. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wir, ich meine, wir waren dann zu fünft, glaube ich. Und dann, haben natürlich alle so ein bisschen ihre Ideen auch mit eingebracht und so. Und wir waren schon alle sehr in diesem Genre, aber hatten auch trotzdem dann noch ein bisschen so verschiedene Vorstellungen auch von dem Genre. Mhm. Und dann habe ich an irgendeinem Punkt gemerkt, ich bin so ein krass kompromissbereiter Mensch in meinem Leben, normalerweise. Aber ich war so, ich weiß so sehr, was ich will für einen Sound. Ich kann gerade keine Kompromisse machen. Es geht gerade einfach nicht. Ich muss mein eigenes Ding machen. So. Und dann habe ich halt parallel eben angefangen, so meine eigenen Sachen halt zu schreiben und genau, und da halt dann irgendwie so ein bisschen an den Start gebracht. Und dann kam das eben alles mit Studioaufnahme und Mute und so. Das habe ich dann halt ja alleine gemacht. Und dann irgendwann auch mit dem alten Bandprojekt das dann quasi aufgelöst, weil ich halt gemerkt habe, ich muss das andere irgendwie machen. Und dann ging das eine Weile und ich hatte so ein paar, also jetzt auch gar nicht mal so lange, wie viele Gigs hatte ich alleine, vielleicht so 3 oder sowas.
Okay, krass, ja.
Und dann wollte ich halt ein Release-Konzert machen.
Nicht Café Lux oder irgendwie sowas?
Genau, Café Lux war das. Und dann hatte ich auf einem Jam Nico kennengelernt, der bis heute auch in meiner Band ist.
Was spielt er?
Gitarre.
Okay.
Genau. Und hat auch ein eigenes Projekt und so. Und genau. Und dann bei dieser Jam, das war auch irgendwie cute, weil ich bin da eigentlich nur hin und wollte mir das so ein bisschen angucken und so und keine Ahnung. Und dann hat er so drauf bestanden. Also weil ich war an dem Tag richtig so, oh, die kennen sich ja alle irgendwie und alle waren, es war eigentlich so Open Stage mäßig, aber eigentlich war das so ein Kollektiv und immer so dieselben Leute und so. Und ich war so, boah, nee, es fühlt sich so mega übergriffig an, hier jetzt irgendwie so auch was zu singen oder so. Und dann meinte er halt so, ja, jetzt musst du irgendwie auf jeden Fall auch nochmal singen und so. Da haben wir uns dann auf jeden Fall dann kennengelernt. Und dann hat er für die Release-Party mir eine Band zusammengestellt, weil er meinte, ey, yo, hast du eigentlich krass. Bock, dass du vielleicht mit Band spielst?
Okay, das ist abgefahren. Also hat er im Prinzip dann wiederum die Kommunikation übernommen, weil er Connections hatte und hier und da Leute kannte.
Ja,
und
also
das hat gepasst auch.
Also Kommunikation, das klingt jetzt nach so einem langen Prozess. Es war literally, wir haben einen Kaffee getrunken, einfach zum Labern. Dann war er so, sag mal, willst du eigentlich für dieses Release-Konzert, ich habe ihm davon erzählt, willst du das mal eigentlich mal mit Band machen? Ich so, ja, hätte ich Bock. Und dann haben wir uns ungefähr 3 Tage später getroffen. Er hatte nämlich 2 andere Leute im Kopf, wo er dachte, die hätten Bock.
Und dann so ein paar Mal geprobt, einfach alles hat mega gut geklappt. Ja. Und das ist die Konstellation, wie du sie heute immer noch hast, sozusagen.
So ähnlich.
Okay, ja.
Ja, genau. Also jetzt sind wir mehr Leute und bisschen hat sich's verändert. Also zum Beispiel Miron war da mein Drummer und jetzt ist er auch immer noch mein Sub-Drummer, aber er hat halt 1000 andere Sachen gerade, so mit Studium und so. Ja. Deswegen hat er nicht die Kapazitäten, weil wir schon sehr viel jetzt spielen und so, was geil ist. Mhm. Genau, und jetzt ist Simon mein Main-Drummer und so weiter. Aber so vom Ding her,
nice. Genau. Ja, wir merken uns, Real Life ist einfach geiler als irgendwie einen Post machen und darauf zu hoffen, das dass irgendwer darauf reagiert. Ja, genau. Ja. Funktioniert immer noch besser.
Mir würde jetzt auch nichts anderes einfallen, was würdest du machen? Gibt irgendwelche Foren?
Nee, wir haben auch einen Aushang gemacht damals.
Ja, voll.
Aber nicht in der Albertina, so in Bremen an irgendwelchen Laternenpfeilern und so, so richtig classic. Ja. Ja, schon abgefahren. Aber das war doch schon ein Gamechanger, was dann Booking angeht, was Gigs angeht. Ist dadurch dein Team generell größer geworden? Du bist ja immer noch independent, oder? Ja.
Ja, also ich habe ein Management jetzt. Aber
Management
ich hab
hast
Label.
Du? Okay, nice. Also das heißt sozusagen, diese ganzen crazy bürokratischen und organisatorischen Sachen, die so anfallen, die man ja auch vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, ne, wenn man so anfängt.
Das ist so ein Pain, ja, wirklich. Ich habe gerade einen Song darüber geschrieben, weil das so ein
wirklich?
Pain ist.
Okay.
Ja. Der ist vielleicht auf der neuen EP, vielleicht.
Alright, also Team hat sich auf jeden Fall vergrößert.
Ja, also ich würde sagen, mein Team ist immer noch eigentlich klein in dem Sinne. Also ich meine, die Band ist groß, so, auf jeden Fall. Genau, und ich habe jetzt halt ein Management und ansonsten habe ich aber bis halt vor jetzt paar Monaten alles selber gemacht.
Ja.
Und das ist sehr viel, sehr
ja,
viel.
E-Mails beantworten, dies, das, Leute connecten, alles.
Ja, voll. Es ist wirklich wild. Genau, und auch so Sachen, die man halt, wie du auch schon meintest, man erwartet es einfach nicht. Wenn du denkst, du machst Mucke oder so, also wie viele E-Mails man schreibt und so, das ist einfach, man macht sich einfach keine Vorstellung. Und auch so random Dinge, also auch so, was ich meinte mit dieser Förderung, sich da einzuarbeiten. Ich habe noch nie einen Finanzplan geschrieben vorher und so. Ja. Und so einfach zu verstehen, wie diese ganzen Sachen ablaufen oder so oder ich wusste halt nicht mal, also ich weiß noch genau, dass als für das Mute halt wir dann halt E-Mails geschrieben hatten, war er so, hat er was von Tech Rider geschrieben? Ich war so, was ist ein Tech Rider?
Nice, ja.
No shit, weil ich bin halt wirklich, also ich mache lange Musik, aber so dieses so, sich mit diesen ganzen nice. Formal und so, ich weiß, I don't know what the fucking Tech Rider ist und so. Und es gibt so eine Million von diesen Sachen,
ja,
die man halt alle on the go lernt und so. Also genau, wenn ich, also die letzten, ja das sind ja noch nicht mal ganz 2 Jahre, was ich da alles gelernt habe, ist es absurd. Und gleichzeitig bin ich auch immer noch am Anfang. So, ich werde noch so viel lernen.
Ja.
Ja.
Definitiv. Genau. Kurzer Zeitraum und viel erlebt. Niki.
Ey, alles gut. Ich wollte hören, was du sagst.
Ach so.
Ich habe aus Versehen geatmet.
Nee, ich fand es einfach nur, also weißt du, es bezeichnet halt irgendwie, dass es ein sehr, sehr schneller Prozess bei dir war, für den, glaube ich, auch andere Leute mehr Zeit brauchen, aber ich glaube, das ist auch ein positives Zeichen, weil irgendwo ist das halt auch so ein Ding von, okay, da funktioniert irgendwas und mega das Glück, überhaupt Leute zu finden, wo eine Bandkonstellation funktioniert. Das ist ja alleine schon, also wie ich es mir vorstellen kann, für Gig-Anfragen, für Auftritte und so, einfach mega der Big Player, sowas zu bieten. Und das muss halt auch irgendwie funktionieren. Und auch innerhalb von so Bandstrukturen muss viel funktionieren. So, du musst dich halt auf die Leute verlassen können. Und es muss im besten Fall auch sehr viel Bock machen, weil sind wir bei dem anderen Ding so, ne? Mhm. Weil sonst bringt auch nicht jeder die Energy da rein, die gebraucht wird oder die das Projekt wieder aufs nächste Level holt und so weiter.
Ich glaube, zumal die Personen, die in der Band spielen, halt auch nach den anderen Bands spielen.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich das dann super tricky ist, einfach Leute zusammenzubekommen, um eine Probe zu machen, um Gigs zu spielen, diese ganzen neben E-Mails beantworten und neben GEMA und den ganzen Kram.
Ja.
Ich glaube, das ist schon sehr hart. Das kann man gar nicht vergleichen. Guck mal, was brauchen wir auf unseren Tech Rider? 2 Mics und einen Kasten Bier? So, weißt du? Also mehr haben wir nicht gebraucht, weißt du? Und dann warst du maximal zu dritt, weißt du? Eine Person, die die Platten auflegt und ein Backup und man selbst irgendwie. Halt ganz anderes Game.
So Band ist da einfach was anderes. Ich kann mich auch an den Moment erinnern, wo ich so, wo mir das mein Bandkollege geschickt hat, so, yo, Diggi, wir brauchen jetzt einen Tech Rider, und ich habe mich so richtig nice gefühlt.
Ja,
so,
voll.
Krass, so wichtig, dass ihr überhaupt wissen wollt, so, ne? Ihr seid ja richtig organized und so, was brauchen wir alles? Und vor allem manche Venues machen es ja dann auch so, dass du so eintragen kannst, wo was steht und irgendwie so, dass für dich schon die Bühne im Prinzip mehr oder weniger aufgebaut wird.
Stageplot, um hier nochmal so einen Namen reinzuwerfen.
Ja, wie viele Monitore, wo sollen die sein und so.
Das,
und
das ist schon halt mega schon cool, Luxus einfach.
Ja, das ist ultra nice. Das nimmt ja so viel Stress aus der Situation. Voll. Und auch vor allem für Veranstalter und für die Leute, die da hinkommen. So, wenn das nicht existiert, dann kommst du da hin und bist erstmal eine halbe Stunde am Organisen. So, yo, was habt ihr dabei? Was brauchen wir für Kabel?
Und selbst wenn das steht, bist du trotzdem am Organisen.
Ja, genau. So, also, das kommt dazu. Oft sind die Leute ja dann auch irgendwie mehr oder weniger verpeilt oder so. Und dann ist man trotzdem noch am, oh fuck, das fehlt. Oder ne, whatever. Mhm. Also, ja.
Aber krass, am Ende willst du dich ja einfach auf die Mucke konzentrieren. Und das musst du ja auch machen, um Songs zu schreiben und zu funktionieren irgendwie als Artist. Ne? Und bist ja keine
sowas,
Buchhalterin.
Sowas hilft auf jeden Fall.
Und wir haben ja noch gar nicht über Social Media gesprochen.
Ja, safe. Da übernimmt Booking in dem Sinne ja nichts. Ne? Das ist ja einfach nur, wir reachen out, wir schreiben E-Mails. Oder
also Booking habe ich auch noch nicht. Also
ach, Management. Ja. Okay, dann erklär mir, was übernimmt Management dann in dem Fall jetzt gerade?
Also NewcomerInnen-Management ist schon von allem ein bisschen, muss man sagen.
Okay.
Also in diesem Fall haben wir uns das mit dem Booking auch zusammen, also haben wir das auch geteilt quasi. Hm. Beziehungsweise ich habe eigentlich wollte ich es machen, egal, aber so ein bisschen, also wir haben uns ein paar Aufgaben geteilt und sie hat dann jetzt auch so vom Booking übernommen und so. Genau, aber normalerweise hast du eine Booking Agency halt extra und eben auch extra Verlag und so, extra Tourmanagement, so, aber am Anfang ist natürlich
gar nichts.
Kannst du halt nicht machen. Genau, aber Social Media ist auch langweilig drüber zu reden, finde ich. Also ich finde, das ist
so ein Nervthema. Ich glaube, wir haben das jede Folge.
Mega.
Wir haben jede Folge dieses Thema und
kommt immer wieder auf.
Sind wirklich, wir haben noch kein finales Ergebnis, wie wir das alles so handeln, aber es ist fluide und bewegt sich. Ja,
und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben in dem
Ja, wir schicken einfach so ein verbales, so ein Kackhaufen-Emoji kurz.
Ja, genau.
Und dann nächstes Thema.
Aber würdest du denken, dass, wenn du jetzt entscheiden könntest, mit einem Schnips die ganze Social-Media-Game auszuschalten, wäre das eher ein Vorteil oder ein Nachteil für dich?
In der Welt, wie sie jetzt ist? Oder für
jetzt
alle
einfach,
das auszuschalten?
Für den Moment. Wenn du das jetzt einfach ausschalten könntest, nicht für dich persönlich, sondern allgemein. Quasi back to the 90s, old school.
Boah, das ist auf jeden Fall eine krasse Frage.
Mhm.
Weil ich würde jetzt erstmal sagen, natürlich hat es ja jede Person selbst in der Hand in dem Sinne. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich habe kein Social-Media so.
Ja.
Aber das halt kannst du halt vergessen.
Ja.
Ne? Also so kannst du einfach wirklich vergessen. Deswegen, ich dachte erst, du meinst das.
Ich meine so allgemein, so World, wenn das aus wäre. Ja.
Also natürlich. Also zum Beispiel jetzt auch, vielleicht hätte ich Nico anders kennengelernt, aber so zum Connecten ist das natürlich Gold. So.
Mhm.
Es hat auf jeden Fall seine Vorteile und halt irgendwie zu sehen, keine Ahnung, irgendwie, was ist jetzt ein gutes Beispiel? Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht siehst du in einer Story von irgendjemandem, die Person hat mit der Person produziert und dann connectet man sich mal mit der Person oder so. Weil ich dachte jetzt gerade an, ich habe jetzt gerade mit einer Person, die heißt Aufmischen, finde ich übelst geil, habe ich jetzt gerade Session gemacht in Berlin und so. Aber da ist mir gerade aufgefallen, das habe ich gar nicht über Social Media, sondern tatsächlich relativ oldschool über E-Mail und so googeln und so, weil ich halt ganz gerne mit Flinterpersonen worken wollte für Producing. Und obwohl es definitiv, also ich finde diese Ausrede von, ja, es gibt keine Female Producerin und so, stimmt ja nicht, aber trotzdem sind sie einfach manchmal immer noch nicht so offensichtlich sofort zu finden. Und da hatte ich dann halt recherchiert und bin auf so ein Female Producer Collective gestoßen und habe mich da dann connected und so. Aber da dachte ich gerade dran, aber das ist halt eher, ich glaube, das wäre auch ohne Social Media gegangen. Aber ja, so grundsätzlich so ist das schon natürlich geil, vor allem weil irgendwo hat man dann halt auch, also wenn ich jetzt einer random Person eine E-Mail schreiben würde, ohne so, klar, man könnte so Songs mitschicken und so, aber man hat natürlich irgendwo auch so ein gewisses Portfolio irgendwo durch Instagram.
Voll, ja.
So, und so, dass Leute halt, dass es nicht halt so komplett random ist, wenn man den Personen schreibt oder so, sondern die so ein bisschen sehen können, was macht man auch sonst. Ja. So, dafür ist es schon ein Vorteil, würde ich sagen. Genau, also ich finde auch gar nicht, dass alles daran so schlimm ist. Es ist halt einfach nur, dieses Ausmaß ist halt so absurd. Jetzt reden wir trotzdem darüber, aber du hast ja auch angefangen.
Ich wollte gerade sagen, wir wollten nicht drüber reden, jetzt haben wir das trotzdem aufgemacht.
Ja,
ja, vielleicht.
Ja, nee, muss auch einfach echt nicht sein.
Lassen wir das Thema.
Worüber haben wir denn davor geredet?
Naja, wir waren bei Bands und so Kram. Und also ich hätte jetzt als nächsten Punkt, weil mich das natürlich persönlich auch als Produzent am meisten interessiert, ob du jetzt mit deinen Live-Musicians ins Studio gegangen bist und ob du jetzt, ich meine, du hattest irgendwie, weiß nicht, ob du, als du mal hier warst, das erzählt hast, mit Keimer Musik oder so was gemacht?
Christian Keimer.
Genau. Oder Keimer Music? Oder?
Keimer Music ist ein Insta.
Ja, deshalb, okay. Ja, ja. Guck, das ist schon wieder Social Media im Kopf. Aber wie deine Experience war jetzt, im Studio zu sein, mit wem hast du die Sachen aufgenommen, wie war da für dich der Workflow, habt ihr euch da reingebucht? Genau, also einfach so ein bisschen, wie ist so der Prozess beim Musikaufnehmen und mit wem machst du das zusammen?
Ja, erstmal Grüße raus an Chris, wenn wir jetzt hier schon über ihn labern.
Yes, Shoutout.
Genau, also das, ich glaube, da kann ich jetzt gerade nur bedingt was zu sagen, weil das so ein bisschen auch, also was jetzt halt die neue EP und so angeht, weil das so ein bisschen auch Teil von dem Konzept ist, sage ich mal. Also genau, to be continued, aber grundsätzlich sehr, sehr verschieden. Also sowohl, wie ich auf die Leute gestoßen bin, als auch, also mich als Psychologin interessiert ja natürlich auch sehr das Miteinander so in diesen Prozessen und so. Und es ist Wahnsinn, wie verschieden das sein kann. So, auch wenn es theoretisch der gleiche Prozess in Anführungszeichen ist. Und was... Es passt vielleicht ein bisschen zu diesem, was wir vorhin meinten, von die, dass diese Grenzen in diesem kreativen Bereich von Leute arbeiten da, weil es halt deren Passion ist, aber sie irgendwie auch ihr Geld damit verdienen. Da hatten wir ja vorhin dieses, dass so Grenzen so verschwimmen, ne? Also mit so for free oder Geld und so tausend Sachen. Und genauso ist das halt auch mit, ist es jetzt ein Arbeitskollege, Kollegin? Sind wir Friends? So, weil... Ich meine, das kann auch im Büro passieren, natürlich, aber ob ich jetzt irgendwie einmal den Flur runter mit einer Person, beide sitzen am Computer, diese Konstellation habe oder wir sitzen für Tage direkt nebeneinander und müssen an einem, was für einen selber so ein Herzensprojekt ist, zusammen Entscheidungen fällen und vielleicht sogar, also teilweise, das ist jetzt ein anderer Kontext, weil das eine Person ist, mit der ich jetzt ein Musikvideo gedreht habe, aber da war es auch so, wir hatten, ich kannte ihn schon so ein bisschen, aber so, wir hatten dann halt einen Call wegen dieses Videos, weil wir das halt geplant haben und ich habe ihm, ich war so, ja, hallo, es ging ungefähr so 2 Minuten und dann habe ich ihm so eine der, also so mit so, keine Ahnung, irgendwie intimsten Sachen erzählt von mir, weil das halt ist, worum dieser Song ging. So, und es halt darum ging, das umzusetzen. So, und das erzählst du, musst du deinem Arbeitskollegen, Finanzamt oder keine Ahnung, musst du halt nicht erzählen. So, und deswegen, das ist so wahnsinnig spannend einfach, diese Zusammenarbeit so. Und gleichzeitig natürlich wahnsinnig herausfordernd. Und ich finde, um so eine Produzentin zum Beispiel, Management das Gleiche, damit es halt funktioniert, musst du halt auf so vielen Ebenen zusammen funktionieren. So, Und deswegen finde ich auch da, so Erfahrung zu sammeln und halt mit verschiedenen Personen zu gucken, wie funktioniert das, wie funktioniert das, wie bin ich auch selber in dieser Interaktion, weil man ist ja mit Personen auch einfach immer so ein bisschen verschieden, so irgendwie verschiedene Versionen von sich selbst und so. Das ist so absolut spannend und intensiv einfach.
Okay, ja. Aber ich höre raus und du kommentierst das nicht, aber leake, dass viele Personen beteiligt sind, wahrscheinlich mehrere Produzenten oder so. Okay, alles klar, ich verstehe. Nice, aber dann wollen wir da vielleicht auch nicht jetzt so hart nachbohren.
Ich glaube, das kommt alles schon. Du wirst es announcen.
Ja, wir sind auf jeden Fall
gespannt
drauf. Ich
kann ja nach der EP nochmal für so ein paar Minuten rumkommen.
Ja, safe. Genau.
Auch eine Call-Rubrik. Vielleicht machen wir dann mal einen Call oder so.
Das könnte man auch bringen, ja.
Aber was mich super interessiert, magst du Musikvideos drehen oder ist das eher nervig als Künstlerin?
Spannende Frage. Verschiedene Sachen.
Ja. Yeah. Verschiedene Sachen.
Verschiedene Sachen. Ja.
Okay. Kommt bestimmt auch sehr auf Setting an, oder? Weil so Mucke drehst. Also.
Voll. Also es hängt wirklich von so vielen Sachen ab. Und was ich, glaube ich, blöd finde, also ich bin schon so in meinem kreativen Ausdruck, deswegen habe ich ja Musik ausgesucht. Ich meine, manche Leute sind ja auch voll so, die malen dann auch voll krass. So, Alter, ich kann, wenn ich Strichmännchen malen, das ist wirklich so das absolut Oberste. So, nur wenn man in einem Bereich kreativ ist, heißt ja nicht, dass man die anderen Sachen macht. Ja. So. Und ich bin da schon sehr einfach, also das ist einfach mein Ding mit so Musik und so, das fühle ich am meisten. Und trotzdem ist halt, kann das so krass sein, auch das halt umzusetzen, was man quasi als Vision oder als Gefühl eben dann übermitteln will und sowas. Ich glaube, also für mich ist es erst nervt es mich meistens. So einfach nur, weil es ist halt so ein, okay, du willst halt das und das releasen. Gut, jetzt musst du dann ja auch noch irgendwie so Visuals produzieren und so, gerade wenn es so Single-Releases sind und so. Und das ist halt Geld, das du eh nicht hast. So, ne? Und du bist halt so, ich müsste es für mich echt nicht unbedingt haben. So diesen Song musste ich unbedingt machen, aber ich müsste es gerade nicht unbedingt machen und dann kostet das und so.
Ich glaube, die Vorbereitungszeit ist auch bei einem Video einfach schon ein bisschen, glaube ich, als Künstlerin. Ja, Calls, Outfit, Make-up, der ganze Kram. Aber ich bin ganz oft ich bin ja hinter der Kamera und sehe immer, wie aufregend das ist für die Personen, die dann vor der Kamera stehen. Oder ist das für dich schon so routiniert? Ich weiß nicht.
Nein, ich habe das ja noch nicht so viel gemacht. Yeah. Aber sag du voll gerne mal so, was du deine, kannst ja auch mal aus deinem Business Life hier ein bisschen
aus erzählen. Aus deinem Business Life,
wie nimmst du das wahr bei so MusikerInnen?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon grundlegend das Gefühl, dass die Personen, die dann vor der Kamera stehen, schon irgendwie excited sind, dass es jetzt losgeht und dass sie Bock drauf haben. Und schon noch merke, dass sie denken, dass es worth it ist, einfach, dass sie das Gefühl haben, okay, ich mache jetzt hier nicht irgendwas, weil irgendjemand das sagt, sondern so ein richtiges Musikvideo hat immer noch eine Wertigkeit für die und die freuen sich dann auch und sind so hyped und ja, und ich muss auch ehrlich sagen, die meisten, die lassen sich dann auch fallen bei so einem Dreh und vertrauen dann auch ein bisschen der Person, die das dann so filmt und die so die ganze Regie macht und so und haben auch ein bisschen Bock, sich fallen zu lassen und einfach. Ja, genau. Das ist so mein Empfinden. Aber
was ich auch spannend fände, wäre, merkst du nicht auch bei dir vor allem, weil du arbeitest ja auch viel mit ein bisschen namhafteren Menschen und gleichzeitig mit irgendwie NewcomerInnen oder so Independent Artists. Das ist doch bestimmt auch komplett was anderes, oder? Wenn da jetzt so ein Label, eine große Firma dahinter ist und dann die Person sich sozusagen davor die Kamera stellt oder jemand, der das halt mit dem letzten Kleingeld, weißt du, so eigentlich ist nichts da, aber ich muss jetzt noch ein Video drehen, das wäre übelst geil. Das ist doch auch voll der Unterschied, oder?
Ich glaube, bei der Sache, wo du halt mehr so Underground-mäßig alles bist, sind die Wege halt einfach viel kürzer und ist alles von der Kommunikation und von den Emotionen alles viel direkter, weißt du, weil nicht so viele Leute dazwischen stehen. Und wenn du ein bisschen mehr Reach hast, ein großer Artist bist, hast du halt ganz viele Leute, die halt so ihr Wort mit da reinlegen wollen, weißt du, die alle irgendwie Ideen haben und kreativ sein wollen und so das Gefühl haben, dass die Meinung von denen auch was wert sein sollte. Und dann sind die Wege halt sehr lang und die Korrekturschleifen sehr lang und es ist alles sehr viel, ja, man muss halt ein bisschen mehr so rumtanzen um dieses ganze Produkt, weißt du? Es ist nicht so, ey, guck mal, lass mal so machen und dann macht man das einfach so, sondern da muss man jeden Step so ein bisschen mehr absprechen und so. Ja, das ist so mein Empfinden. Aber es gibt auch Artists, die sind ein bisschen größer und mit denen ist es super chillig, weißt du? Mit denen bist du irgendwo an der Corner und drehst mit denen was und die wollen nicht mal das Footage sehen auf der Kamera. Weißt du, die wollen nicht mal, ey, zeig mal, ja, was du gerade gefilmt hast.
Sie wissen, Videofilms liefert halt auch
ab. Ja, die wissen, der Voice in der Rot. Das ist gar nicht, aber ich glaube, die haben einfach so ein Gefühl, so, ey, die sind so ein bisschen, die lassen halt so ein bisschen locker einfach, glaube ich. Schwer zu sagen. Und dann hast du aber auch kleine Acts, die denken so, Digi, zeig mal jedes Bild bitte. So, du hast gerade eine Szene gedreht, zeig mal bitte. Weißt du, und das behindert den ganzen Prozess einfach. Es macht halt alles sehr, sehr langsam, so, weißt du? Hm. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, das sollte man natürlich trotzdem machen, aber...
Ja, ich glaube auch, beides hat wahrscheinlich so seine Vor- und Nachteile, auch für dich in der Position,
ja.
Ne? So
aber ich habe gar nicht...
Mal mit großen Leuten, in Anführungszeichen.
Ich hatte noch gar nicht das Gefühl, dass jemand vor der Kamera steht, der denkt so, oh, Digga, jetzt muss ich hier ein Musikvideo drehen, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Es war eher so, dass alle Bock drauf hatten, ja.
Ich glaube aber auch ganz ehrlich, also, wenn du an diesem Punkt bist, wo du dann vor der Kamera stehst... Ja. Dann gehen dir natürlich aber auch alle Adrenalinpumpen, weil du halt so bist, das muss jetzt halt auch sitzen
muss
und
sitzen
so.
Jetzt,
ich glaube, da wird niemand so, oh, naja, okay, so weißt du, dann sind natürlich alle, okay, zack, 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 so jetzt muss es auch.
Voll.
Und natürlich, also in den meisten Fällen, glaube ich, hat man dann, also ich hatte dann immer mega Bock, so, wenn es dann soweit ist, weil dann hast du ja auch eine Idee und dann so ist ja alles auch schon so voll geplant und sowas. Genau, ich glaube, da bin ich halt einfach wirklich, also ich habe jetzt, ne, ich habe jetzt zwei Musikvideos richtig also gedreht. So.
Ja, die waren schon krass. Also das erste, das war das für Pretty Face? Ich habe die ganze Zeit Pretty Face im Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Mit dem Schmetterling
immer
am Anfang.
Noch für, genau, auch für den No Matter.
Und das fand ich mega geil, das Musikvideo.
Ja, fand ich
fand
auch.
Es krass, so mit Storyline und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war dein erstes richtiges Musikvideo. Und so sich den Effort zu machen, so mit Storyline und dies und das. Und du meintest, glaube ich, auch mal, als wir gesprochen hatten, dass das schon länger gedauert hat, so der Prozess an sich, ist ja auch klar. Und ja, fand ich krass. Also ist jetzt nicht nur ein reines Performance-Video, das muss man schon Bock drauf haben, ja.
Ja, ja, ich weiß noch, du meintest so, als wir das released haben, hast du mir geschrieben und warst so, ey, Bro, das ist ja voll der Hollywood-Streifen hier.
Ey, auch Props an die Leute, die das gedreht haben und sie so den Effort gemacht haben.
Shoutout an Resi und die ganze Crew.
Safe. Ja. Ey, kenne ich jetzt persönlich nicht. Kommen die aus Leipzig auch?
Nee, so alle Kölle, Kalifornien.
Okay. Ja, gut. Okay, Shoutout an die raus. Aber war geil, habe ich gefeiert. War cool.
Thank you. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Das habe ich selber nämlich noch nicht gesehen.
Ich bin auch mega gespannt, ja.
Anfang Januar kriege ich das
zu sehen.
Schon
mal kurz announced.
Nice.
Ja, genau. Ja, voll. Aber ich glaube, da ist es tatsächlich noch so ein Ding von, wenn ich da, glaube ich, ein cooles Team habe von Leuten, die halt so mehr diesen Videoblick halt haben, so im kreativen Output, aber mich auch verstehen, weißt du, dann ist es, glaube ich, richtig geil. Weil dann kann ich ja quasi sagen, so, worum es für mich geht und so, und habe aber dann so Leute, die mich halt, die, wo ich vertrauen kann, dass sie das so umsetzen können.
Wie du das magst, deinen Vibe einfach haben, deinen Style.
Genau. Ja. Und ich glaube, das sind halt so Sachen, ein bisschen wie mit eben Producer und so diesen ganzen, ich glaube, die lernt man halt so auf dem Weg, dann glaub hoffentlich kennen und so.
Ja.
Nicht, dass das jetzt, also mit denen war das total cool.
Ja,
so. Ich meine nur einfach auf so einer regelmäßigen Basis auch so die Frage natürlich auch mit Budget und sowas. Genau, so. Ja.
Aber gerade noch, um das mal abzuschließen, das Thema, ich glaube, du kommst halt nicht mehr drum rum, so dieses Gefühl zu haben, oh, ich will jetzt nicht vor die Kamera und so, gerade durch Social Media. Instagram und TikTok ist halt eine visuelle Plattform und ich glaube, wenn du halt keinen Bock hast, vor der Kamera zu stehen, hast du schon mal ein Problem, so, weißt du?
Safe.
Deswegen, JB.
Aber dann habe ich doch noch eine kurze Frage jetzt an den Profi hier.
An den Profi.
Okay. Ja, denn ich meine, du bist da natürlich jetzt auch gebiased, aber was ist deine Meinung zu Zukunft von Musikvideo als immer für jeden Song zu haben und so? Einfach aus so Hashtag Aufmerksamkeitsspanne liegt bei 3 TikTok-Sekunden und so.
Mhm.
Genau, und halt wirklich Tausende von Euro teilweise für so, gucken sich Leute das überhaupt noch an? Was denkst du?
Also ich glaube gerade so bei diesen, also ich glaube gerade bei diesen großen Acts ist es halt super, super wichtig, dass wenn du ein Musikvideo machst und da Budget ausgibst dafür, dass du zumindest das Gefühl hast, dass sich der Song mit dem Budget wieder recoupt halt. Dass du zumindest die Kohle wieder reinbekommst durch Streaming, durch den ganzen Kram. Mhm. Und irgendwie denkst, dass der Song irgendwie eine Reach bekommt, sonst machst du, glaube ich, kein Musikvideo dafür. So, und ja, Musikvideos können schon mal so 10, 15 oder so kosten. Und dann musst du das erstmal wieder einspielen. Und das machst du halt nur, wenn du eine Mille, zwei, drei Mille, vier Mille Streams hast. Hm? Aber ich glaube so, für mich auch als Künstler und irgendwie auch Artist aus dem Aspekt, das ist, glaube ich, auch ein persönlicher Anspruch zu sagen, okay, ich will einfach ein Musikvideo haben, ein richtiges, als Legacy einfach. Und das soll auch gut aussehen, das soll auch gut sein. Aber sinnvoll ist natürlich, das ist in den meisten Punkten irgendwie nicht. Wenn man zumindest das Budget betrachtet und den ganzen Kram und den Effort, den Aufwand und sowas, macht es fast mehr Sinn zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Visual Day und gehe mit einer Person raus, die irgendwie eine Cam hat und mache einfach vorproduzierte TikToks oder vorproduzierte Insta-Reels und push das halt, weißt du, und push da Werbung drauf und so ein Kram, anstatt jetzt irgendwie 3K für ein Musikvideo auszugeben, was ich safe nicht reinspielen würde bei 99,9% der Menschen, die Musik machen. Aber ich glaube, es ist halt trotzdem ein persönlicher Anspruch zu sagen, okay, in 10 Jahren gucke ich auf meine Legacy zurück und habe irgendwie mal so 10, 15 geile Musikvideos, die für immer da sind. Die kann dir halt niemand mehr wegnehmen. So ein scheiß TikTok, weißt du? Hm. Aber Musikvideos forever. So. Ja. Also ist mein persönliches Empfinden.
Find ich auch.
Aber gerade, man muss natürlich marktwirtschaftlich denken, gibt es natürlich nur Geld aus für ein gutes Musikvideo, wenn du das Gefühl hast, das Geld kommt wieder rein. Ja.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, bei den ganz großen Acts wird das auf jeden Fall bleiben.
Und ganz oft ist es auch so, und das ist halt auch anders als vielleicht hier im deutschen oder europäischen Markt, dass in den Staaten die Rapper und Rapperinnen, die einen Song rausbringen, oft erst den Song rausbringen und wenn die merken, der läuft, dann ein Musikvideo dazu drehen.
Wirklich?
Das ist ganz oft so.
Wusste ich auch nicht so.
Um den Song dann nochmal zu pushen oder dann Visuals dafür zu haben oder sowas.
Mhm. Das alte Modell war doch eigentlich immer so, du machst ein Album, dann machst du Singles fest, dann drehst du für die Singles ein Musikvideo, bringst das raus, um Promo zu machen, ne?
Aber ganz oft so, keine Ahnung, wenn Drake irgendwie ein Album rausbringt, das läuft auch so ohne Musikvideo.
Ja.
Weißt du, der hat halt trotzdem die Reach. Und dann ist es halt so, okay, das ist jetzt zum Beispiel das Ding, was er mit J. Cole gemacht hat, dann das Album ist schon irgendwie einen Monat draußen oder anderthalb oder so, dann erst ein Musikvideo dazu zu drehen, zu merken, okay, der Song auf dem Album, der macht irgendwie Welle, so. Mhm. Und den picken wir jetzt und machen dann ein Musikvideo dazu. Und entscheiden das nicht vor dem Album-Release, wir drehen jetzt zu dem und dem Song ein Musikvideo, weil wir noch gar nicht wissen, wie kommen die Songs an und so. Ist auch ein cooler Ansatz, kann man auch mal machen.
Er könnte aber wahrscheinlich auch sein Album nur in 2 Shops auf der Welt, nur auf so Kassette releasen.
Ist jetzt auch ein krasses Beispiel.
Alle
ja,
das
ein krasses Beispiel. Ja, safe. Ja. Aber ey, guck mal, das Gap, um ein Musikvideo zu haben, ist heutzutage eigentlich echt nicht groß. Weißt du, also ich glaube, es gibt so viele gute junge Menschen, die einfach Talent haben und auch für wenig Budget, einfach für Learnings und sowas Bock haben, irgendwie ein Video zu drehen und so. Die Technik ist nicht mehr so teuer, das geht alles schon, ist trotzdem alles heavy. Mhm. Aber ich glaube, man kann da schon ein bisschen rumsneaken und ein bisschen gucken und so.
Ey, und wenn du so eine Person bist, call me.
Ja, safe. Ja, genau.
Ja, ich bin auch irgendwie, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Ding, weil wir wurden ja auch, oder zumindest ich, mit YouTube und Mucke da hören und gucken irgendwie sozialisiert, weil davor gab es halt MTV oder, weiß nicht, Viva und so und da liefen die Videos und irgendwann konntest du dir halt auf Abruf die Videos, die du feierst, immer wieder geben und das ist so eine Sache, die fühle ich immer noch mega. Ich finde, also ich feiere Musikvideos so. Und ich höre auch immer noch Mucke teilweise bei YouTube.
Kurz reinkrätschen, damals in der Viva MTV-Zeit war das halt so, dass du erst das Musikvideo gemacht hast und dann bist du zu Viva oder MTV und hast denen das gezeigt. Und wenn die gesagt haben, ey Digga, das Video ist jetzt nicht so geil, können wir nicht spielen, dann hat das halt, dann hast du halt keine Option, das irgendwo zu zeigen. Das hat
niemand gesehen, ne?
Gab kein YouTube,
richtig
gab kein Insta. Ja. So, weißt du, das waren halt die Gatekeeper und die mussten dann halt sagen, ist cool oder nicht. Und wenn du halt, damals hat ein Musikvideo halt richtig viel Cash gekostet. Mhm. Nicht wie heute so für irgendwie, jemand macht dir für 250 Euro, 300 Euro ein Musikvideo.
Viel.
Das hat halt schon viel Geld gekostet. So. Und wenn das niemand genommen hat, dann hast du da ein Musikvideo, was du halt niemandem zeigen kannst.
Mhm.
Ganz andere Welt, ja.
Ja, mega.
What's up, what's up? Hast du noch ein paar Sachen auf der
Liste? Ja, wir hätten noch recht viel, aber ich glaube, ich würde mal einen kleinen Bogen zum Anfang spannen und dir nochmal so die Frage stellen, ob du Sachen hast. Das kann alles sein, ne? Vor allem, weil wir bei diesem Lauryn Hill Zitat waren, von wegen lebe dein Leben, um kreativ zu sein. Aber was sind für dich so richtig inspirierende Momente, wo du dann wieder was rausziehst und sagst, okay, ich habe Bock jetzt zum Beispiel über dieses ganze Management-Ding oder ne, diese Bürokratie, wo du gerade erwähnt hast, da schreibst du einen Song drüber. Gibt es Sachen, die du so aus dem Stegreif sagen würdest, okay, das finde ich mega inspirierend. Oder YouTube-Videos, ey. Also das ist bei mir, ne? Mich inspiriert das total. Wenn ich ein geiles YouTube-Video mit einem geilen Song sehe, dann kriege ich ja Bock, Mucke zu machen. Oder irgendwie bei mir auch oft dieses, ich sehe jemanden in seinem Studio irgendwas Cooles produzieren, das fixt mich direkt an. So, ne? Und hast du Sachen, um dich in diesen Flow zu bringen, um dir diesen Drive zu geben und ja, die dich inspirieren?
Gute Frage. Ich glaube, es ist gar nicht so, ich glaube, es ist gar nicht so ein spezielles Medium bei mir. Mhm. Also, was ich vorhin so ein bisschen meinte, dieses einfach bestimmte, ja, am Ende sind es einfach Sachen, die mich gerade beschäftigen. Mhm. So, das ist für mich halt, ich meine, wenn dich irgendwas mega beschäftigt, dann willst du vielleicht unbedingt mit irgendjemand darüber reden oder so.
Yep.
Das habe ich schon auch. Aber, und das ist vielleicht nicht bei allen Themen, aber halt bei manchen Themen ist es dann wie so, es kann es nicht anders beschreiben als wie so ein Grundbedürfnis. Es ist so ein Urge, so, dass ich das jetzt halt verarbeiten will damit. Mhm. So. Und das kann alles möglich. Es sind halt einfach persönliche dann Themen, die mich halt beschäftigen.
Ja.
So. Und ansonsten ist es für mich auf jeden Fall einfach Musik von den Artists, die ich halt so krass feiere. Also, oder es können auch neue Sachen sein, die ich halt aus Versehen irgendwie zu hören kriege oder so. Manchmal bin ich wirklich so, dieser Song, es inspiriert mich gerade so krass und es berührt mich auf so vielen Ebenen. Ich will jetzt auch gerade entweder sowas in die Richtung machen, aber es wird ja, also keine Ahnung, man kann natürlich dann auch immer sagen, es ist dann kopiert oder so, aber keine Ahnung, also am Ende, glaube ich, heutzutage kopieren wir eigentlich nur noch, ne? Also wir sind alle nur, aber eigentlich am Ende war es irgendwo auch schon immer so, weil es ist immer einfach das Produkt aus dem, was man, als man Kind war, als man dann irgendwie jugendlich war, was man halt konsumiert hat jetzt, und damit meine ich Musik, und was da dann halt quasi am Ende rauskommt mit deinen Erfahrungen, mit deinen Blablabla. So. Ja. Und zum Beispiel jetzt gerade habe ich einen Song von Summer Walker, der heißt Shame. Mhm. Und ich habe den, ich weiß nicht, wie oft ich den gehört habe in der letzten Woche. So, also wirklich so 150 Mal oder sowas. Weil der so, also vielleicht, keine Ahnung, kann ich euch den mal nochmal nachher aufschreiben oder so, könnt ihr euch den mal reinziehen oder so. Der ist ganz, ganz ruhig und ganz, ja, sentimental in der Hinsicht. Also der ist so, es liegt einfach nur ein Synth so, es kommen später so ein bisschen Drums dazu. Mhm. Und ihre Stimme ist so auch so relativ lethargisch, immer so ein bisschen hintendran. So, es wirkt auch gar nicht so perfekt, sondern eher so, aber das ist, berührt mich so unfassbar doll und das schiebt mich dann einfach schon direkt in so ein, ich will jetzt unbedingt, ich will nicht so einen Song machen, ich will einen Song machen, der dieses Gefühl in mir auslöst.
Yes.
Mhm. Wir haben dann auf die Playlist und dann.
Alright.
Ja, würde ich sagen, ist perfekte Überleitung eigentlich, oder? Den saven wir uns und ja, wenn du Bock hast, fällt dir noch einer ein. Hast
ich wollte so noch zu dem, Thema sagen, ich glaube, das war bei mir beim Musikmachen ganz oft so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann keinen Deutschrap hören, weil ich unbewusst mir immer Sachen daraus ziehe und die verarbeite in meiner Mucke. Ob ich das will oder nicht. Deswegen, ja, war sehr schwierig auf jeden Fall. Ich habe dann auch eine Zeit lang gar keinen Deutschrap gehört, weil ich dann immer so Worte und Phrasen und welche Wörter, Vokabulare und so mir immer angeeignet habe, so, weil das gerade der Vibe war, den ich gefühlt habe. Und das wollte ich halt gar nicht. Ja. Ich glaube, da muss man immer genau schauen. Ne?
Ja.
Ist vielleicht dann auch wieder das Thema von diesen verschwimmenden Grenzen, weil halt das, was man halt sonst am meisten, also für mich musikmäßig ist das halt, was ich am meisten geliebt habe und so die ganze Zeit gehört habe und so.
Ja.
Und dann ist es aber auch gleichzeitig irgendwo natürlich deine Arbeit. Und zum Beispiel gucke ich Konzerte mir ganz anders an als früher.
Ja, anstrengend, glaube ich. Ey, super anstrengend. So, du kannst nie wieder in die Position kommen, wo du einfach normale Konsumentin bist und dir das einfach so reinziehst. Das
ist bei mir auch wenn ich Mucke so analytisch höre. Ja. Das
ich muss aber sagen, dass ich, also ich kenne viele Leute, die auch, zum Beispiel ein Kumpel von mir hat auch wirklich so, ich weiß nicht, ob sogar Jahre, also mindestens ein paar Monate, dass er so war, also der macht halt selber auch ganz viel Musik und so weiter. Und er war halt wirklich so, dass er eigentlich gar keine Musik mehr gehört hat, weil das halt einfach, es war ihm einfach zu viel und so. Ja. Und bei mir ist es gar nicht so. Also ich merke schon, dass ich halt dann immer wieder und auch so eben, was ich meinte, bei Konzerten zum Beispiel, bin ich so, ah, was benutzen die da, was benutzt sie jetzt? Und hat sie irgendwie ein Vocal-Effect-Ding zum Beispiel, was für ein Mic hat sie, benutzt sie In-Ears? Und so, ne, gucke ich mir dann halt schon an, aber mich stört das nicht so doll. Und ich, keine Ahnung, ich bin einfach, wahrscheinlich beschäftige ich mich nur noch mehr deshalb, also ich höre nur noch mehr diese Mucke. Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist, weil, wie gesagt, ich habe in meinem Leben, ich habe so viele, es gibt fast keine Sportart, die ich, glaube ich, nicht ausprobiert habe zum Beispiel, weil ich so sehr so bin, ja, das ist cool, aber so, ich mache jetzt auch noch das und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Ja. Aber bei diesem Thema ist es wirklich so, ich kann nicht genug davon bekommen. Es ist so crazy und ja, ich bin sehr dankbar dafür, weil es so, es erfüllt mich auf so vielen Ebenen. Cannot even explain.
Ja. That's your purpose. War mega gut, ja. Genau, ja, voll schön.
That's your purpose.
Und das ist ja das Einzige, was zählt so. Es ist ja wurscht. Hauptsache, du hast Bock drauf und dich inspiriert was so. Und das ist ein geiles Gefühl. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und das Gefühl ist halt einfach geil. Und wenn du dann noch was umsetzt, womit du zufrieden bist oder irgendwann das Feedback bekommst, dass du andere inspirierst, ist es schon wieder so next level und man denkt sich einfach nur so, ja geil, okay,
ich glaube nur noch das machen. Ja, ich glaube, man merkt wirklich, wenn man Leidenschaft für was hat, ist auch so, wenn man das machen würde, wenn es niemand mitbekommen würde. Ja, ich glaube, gerade beim Mucke machen so, hey, wenn es dir komplett egal ist, ob das jemand hört oder nicht, so, weißt du dann. Let's go, wir haben eine Playlist auf jeden Fall und die muss mal wieder gefüllt werden, weil ich glaube, das letzte Mal haben wir da ein paar Songs drauf gehauen, ja.
Wir haben drauf gehauen, ja. Bei der Plugin-Folge habe ich nichts drauf gehauen, aber die war
echt Bonus. Okay.
Nein, ich sitze doch nicht alleine und mache so einen auf, hey, und übrigens, ich habe hier noch zwei Songs und so. Nein, glaube ich nicht.
Du musst den Song nochmal wiederholen.
Ja,
also
genau.
Dein erster, also es sind zwei, jede Person muss zwei draufhauen, vielleicht hast du noch einen zweiten im Kopf.
Kann ich auch so 200 machen? also der eine, den ich jetzt gesagt habe, ich habe ja schon aber angekündigt, der ist sehr ruhig und ist wirklich, der erste Akkord kommt und man ist einfach so an den Boden festgeklebt, du bist einfach, der holt dich sofort runter. Mhm. Bitte zieht euch den heute Abend noch rein und sagt mir, was ihr denkt, weil ich, I love it. Also Shame von Summer Walker und vielleicht so der Vollständigkeit halber, weil meine Top, also wie nennt man das? Also Top 1 und 2 Most Listened to Artists war halt Summer Walker, sie war Platz 2. Mhm. Und die erste war Kiana Lidee, weil ich gerade auf einem Konzert am Wochenende und habe mit ihr kurz auf der Bühne gestanden. Das war so crazy.
Ach, das war dieser Clip, den ich gesehen habe, ne?
Der ist schon viral.
Ihre Vocal, also du hast sozusagen dann einen Song von ihr gesungen oder so, ne?
Ja, wir haben zusammen einen Song von ihr gesungen. What the fuck? Leute, ich glaube, ich habe es immer noch nicht verarbeitet. Ihr müsst wissen, ich war schon so zwei Wochen davor einfach so aufgeregt, nur weil ich sie live sehen würde.
Und dann ist sie mit ihr am Start noch. Krass.
Und dann habe ich mit ihr einfach, also einfach sie zu umarmen war schon einfach komplett wild. Natürlich ist sie tiny, so. Man denkt von ihr ganz, ich habe es schon mir so kommen sehen, so als gefühlt bei allen US-Celebrities, die sind immer unter 1,60, keine Ahnung. Aber das war so krass, also ich habe es, glaube ich, wirklich auch immer noch nicht verarbeitet. Genau, lass uns von ihr noch einen machen. Also wir haben Jealous gesungen, den finde ich cool. Die Lyrics gehen schon wirklich gar nicht klar, finde ich.
Okay.
Das ist bei einigen von den, also sie ist halt so ein bisschen so, ich sag dir nicht, ich werde dir nicht sagen, dass du die ganzen Bitches droppen sollst, aber drop die Bitches, so, ich war nie jealous, aber jetzt bin ich jealous. Und am Ende ist also auch einfach so dieses, so, weißt du, andere Frauen dann zu shame und so. Ich finde, es geht schon gar nicht klar. Auch so am Ende singt sie so, I don't trust you and I don't trust these hoes. Okay, cool. Okay. Gute Grundlage für eine Beziehung. Aber es ist halt von der Musik her geil. Deswegen überlege ich, ob ich einen anderen nehme.
Ist okay. Niki und ich sitzen auch schon wieder mit Handy hier und sind so in unserem Struggle. Okay, ich glaub, was picken wir denn jetzt überhaupt nur mit für einen Handy Song hier, und so?
Ich suche instant die Songs und will die gleich auf die Playlist hauen.
Oh, das ist ein guter Move, ja.
Quasi ASAP am Start sind.
Das ist gut. Ich guck mal kurz, welchen wir sonst nehmen. Ich liebe halt so 1000 von ihr. Ich finde das nämlich immer hilarious, weil sie ist so, sie hat auch so ganz viele so Sex-Songs und sowas. Mhm. Und sie war auch so krass sexual auf der Bühne einfach, also so performancemäßig und sowas. Vielleicht nehmen wir einfach Promise Me von Kiana. Ich kann es dir auch schicken, wenn du willst.
Genau, ich glaube, ich researche das dann einfach und hau das dann drauf.
Mhm. Ach ja, nee, ich hab's ja gerade gesagt, stimmt.
Genau, wir machen das dann einfach ganz easy.
Ja.
Geil, dann haben wir schon mal zwei Songs. Ich glaube, JB ist hier noch ein bisschen am Struggeln.
Ja, nee, das ist gut, aber starte ruhig, wenn du was hast.
Ich hau drauf einen, den ich heute entdeckt habe. Ich glaube, der ist auch nicht neu oder so, der ist relativ alt. Dream mit Doppel-R von Jay Gray, Zombie Juice.
Mhm.
Und ich glaube, das war's schon. Ist auch ein bisschen so ein souliger Song, R&B, würde ich jetzt sagen.
Mhm.
Finde ich ganz smooth. Der passt, glaube ich, auch in die Runde. Und der zweite Song, eher was Dancehalliges, von einem Homie von mir, von Mandinka, genau. Und der Song heißt Bad Mind. Finde ich auch eine geile Nummer. Ich glaube, der ist, ich will es nichts Falsches sagen, von Mighty Mike produziert. Der Kollege war letztens bei uns zu Gast.
Mhm.
Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste ich jetzt nochmal schauen. Wenn nicht, holen wir das nach. Genau, hauen wir in die Playlist. JB hat bestimmt was am Start.
Ja, ich habe auch was gefunden. Bei mir gibt's, wir representen heute nochmal ein bisschen Female MCs. Ich mach, weil ich den auch so krank auf Repeat hatte bei mir eine Zeit, der hat mir so die Energy gegeben. Das ist Shade von IMDb.
Oof. Oh yes.
Das ist auch so ein Banger irgendwie, finde ich.
Sie spielt in Berlin, ne? Im Februar.
Oh nice. Ja.
Gibt's bestimmt schon Tickets mehr, oder?
Alter, die Leute haben doch keine Ahnung. Also Deutschland ist so ein, ist wirklich. Ist
meinst du nicht, dass
peinlich. Also okay. Kiana war auch nicht ausverkauft. Und weil, wisst ihr, wie big die ist in den Staaten?
UK und in den Staaten, ja.
Ich glaube, so die Berliner Bubble, die checkt das schon, oder?
Noch am meisten in Deutschland, aber ich habe mit dem Veranstalter zum Beispiel auf dem Konzi da auch kurz gelabert und so und meinte auch so, oh, ich habe das Gefühl, Deutschland checkt einfach R&B und Soul noch nicht so ganz und er meinte so, das war schon immer so und auch so allein, ich meine, UK, USA müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber so selbst so Paris und Amsterdam, meinte er, ist immer viel besser verkauft als so Berlin.
Ja, voll. Mhm. Dafür checken die deutschen Schlager. Das checken die Amis wieder nicht, weißt du? Hey, it is what it is. Es kommt immer auf die Betrachtungsweise drauf an. Aber ey, geil, das ist gut für das Announcement.
Aber
so,
ganz ehrlich, damit könnte man auch wirklich am meisten Geld verdienen hier, glaube ich, wenn du so richtig so Kommerz-Schlager machen würdest.
Ja klar, läuft auf jeden Fall.
Läuft wirklich. Naja, egal, machen wir ja nicht.
Zweiter Song, JB.
Genau, zweiter Song ist von Lou and the Yakuza, Dilem. Also noch mit E hinten dran, ist französisch. Und ich empfehle euch auf jeden Fall das Tiny Desk Konzert, weil das ist zu nice. Ich mag die produzierte Version, die ist cool, aber die Tiny Desk Version, ich weiß nicht, wir können mal gucken, ob es das bei Spotify gibt, aber gibt es ja oft nicht, das ist ja eher so mein Soundcloud-Ding dann. wirklich, wirklich special. Also das ist mega, mega nice.
Geil.
Ja.
Ja, geil, haben wir die Playlist geupdatet.
Genau, ich würde sagen,
wir haben auch ganz schön lange geschnattert.
Genau, eben. Fall. Wir closen langsam die Show.
Hast du noch was, was du den Leuten mitteilen willst noch?
Hunger.
Hunger. Kriege ich auch langsam.
Ja, ey, mit den Worten. Mit den Worten gehen wir raus. Leute, checkt hier LME. Ja. Bleibt auf dem Laufenden.
Freuen uns auf Album. Sehr cool, dass du hier warst, auf jeden Fall. Dankeschön,
ja,
hat Spaß gemacht.
Schön hier.
Peace out, viel Spaß beim Outro. Bye bye.
Blocke, 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 blocke.